Hallo, liebe Football-Friends. Die heutige Folge wird präsentiert von sporthopper.com. Und sporthopper.com hat einen neuen Deal für euch. Mit Quark20 bekommt ihr 20% auf das komplette Sortiment. Unter anderem auf New Era Caps. Denn sporthopper.com ist einer der wenigen offiziellen New Era Lieferanten und New Era Händler. Daher freuen wir uns auf diese Kooperation und freuen uns darüber, dass sporthopper.com jetzt diese Folge präsentiert und euch unterstützt mit Quark 20. Viel Spaß! Willkommen bei der Football-Folge von Football Quark im Football-Fieber der Football-Woche des Jahres. Es ist Super Bowl-Zeit. Viel Spaß mit Football Quark! Und mir gegenüber sitzt der wunderbare Tobias Dannenberg zur Super Bowl-Folge von Football Quark. Viel Inhalt, wenig Masse. Auf diese Folge haben wir 94 Folgen hingearbeitet.
Hast du das nachgezählt?
Nee, das wird mir immer angezeigt, wie viele Folgen wir schon hochgeladen haben.
Schade. Hättest du jetzt sagen müssen, ja, Tobias, hab ich nachgezählt.
Nein.
Aber dann hätte ich auch nicht gesagt Respekt, sondern.
Was also, hast Tom, du nichts zu tun?
Ich dachte, du hast immer so viel zu tun, aber zählst ja die Folgen.
Deswegen habe ich ja viel zu tun, weil ich solche Sachen mache. Weil
du solche Sachen machst, nice.
Ja, das ist ja immer das Problem bei Menschen, die viel zu tun haben. So, ja, wie effektiv arbeiten die?
Ja, das stimmt.
Ja, es gibt halt Menschen, die haben viel zu tun, weil sie krass viel zu tun haben und viel so irgendwie sozusagen einfach zu erledigen haben. Und es gibt Menschen, die sind einfach krass ineffektiv und ja.
Und deswegen lang beschäftigt.
Genau.
Also, so. Wenn du kannst auch von 6 bis 6 im Büro sitzen, aber wenn du nach jeder Stunde eine Kaffeepause machst, warst du einfach nur lange nicht zu Hause.
Und wenn du eine Kaffeepause machst, dann sage ich ja noch, ja, okay, du hast zumindest Kaffee getrunken. Wenn du aber einfach an deinen Aufgaben lange sitzt, so, dann.
Ja, oder halt procrastinated, sagt Procrastination. Das ist ja. Doch das, wenn du so, ja, genau. Und einfach, weiß ich nicht, Kaffee trinkst und nebenbei Football Quark Spotify-Folgen zählst, um auf die Zahl 94 zu kommen. Ja. Was du jetzt nicht gemacht hast, aber ja. Hier als Beispiel dienen soll.
Ja, richtig.
Also es ist Super Bowl, Torben.
Es ist Super Bowl. Endlich Super Bowl. Das Ding ist, weißt du, was ich in dem Super Bowl richtig cool finde? Es sind zwei Teams, die man mögen kann. Es sind zwei Teams, die mir, also ich feiere natürlich die Bengals als Football-Quark-Team.
Ja, und als Erfolgsstory.
Als Erfolgsstory. Aber ich finde es auch gut, dass die Rams im Super Bowl sind. Also man kann diesen Super Bowl mögen.
Ja. Man kann die Rams auch nicht dafür haten, genau. Dass sie diese coolen Trades gemacht haben.
Genau.
Weil das ist nicht Fußball. Sie haben mir einfach Geld in die Hand genommen, es hat sie was gekostet, nämlich genau. First-Round-Picks. Und das ist einfach so eine etwas andere Strategie und sie hat sich bezahlt gemacht.
Richtig.
So, und hier treffen ist erst der zweite Super Bowl zwischen zwei First-Overall-Quarterbacks. So.
Krass, ne?
Ja. Hätte ich gedacht, dass das schon öfter vorgekommen ist. Aber wenn man mal so rückblickt und guckt, wer so First-Overall-Picks waren in den letzten Jahren.
Ja, die waren meistens halt nicht gut, ne?
Ja, das ist halt echt krass, ne? Also ja, oft waren es so Pick 10, Patrick Mahomes oder Russell Wilson, Drittrunden-Pick.
Ja. Patrick Rogers. Mahomes war, glaube ich, 12, oder?
Dachte ich irgendwie auch. Ich dachte sogar irgendwie noch weiter hinten 15 oder so, aber ja. Ich habe letztens ein Bild gesehen, da hieß es 10, aber das muss ja nicht stimmen.
Ja, ja kann auch 10
gewesen sein. Auf jeden Fall sein. Zweistellig.
Also, genau, es war auf jeden Fall zweistellig, definitiv.
Und war das der Draft mit Mitch Trubisky? War das der?
Ja, mit Mitch Trubisky.
Und Mitch Trubisky war first overall, ne?
Mit Trubisky war 2, Jared Goff war 1.
Nee, Jared Goff war mit Carson Wentz.
Ah, Jared Goff war mit Carson Wentz und Mitch Trubisky war first oder second?
Ich meine, Mitch Trubisky war nicht first Mitch Trubisky overall.
War aber nicht first overall.
Okay. Kurzer Google Break. Googlest du gerade?
Ja, natürlich.
Ich glaube schon, weil ich weiß nicht, wer in dem Draft noch dabei war.
So, da.
Er war auf jeden Fall vor Mahomes, wenn es der Draft mit Mahomes
war. Ja, definitiv. Das. Miles Garrett.
Ah, okay. Der war die 1. Der war der erstgepickte Quarterback.
Der war der erstgepickte Quarterback. Okay. Miles Garrett die 1, Trubisky die 2, Solomon Thomas die 3, Leonard Fournette die 4. Also.
Ja. Ein sehr fragwürdiger Draft bis auf Miles Garrett bis zu diesem Punkt.
Genau, Solomon Thomas finde ich noch okay. An 3 schon grenzwertig, aber man muss halt sehen, was kommt danach noch. Christian McCaffrey auf 8, Jamal Adams auf 6, Corey Davis auf 5.
2 Running Backs in der Top 10, Tom.
Ja, das ist katastrophal. Jonathan Allen
von den damals noch Washington Redskins auf 17. Ja, und Tre'Davious Wright auf 27 bei den Buffalo Bills. TJ Watt auf 30.
TJ Watt auf 30.
Buda Baker auf 36. Ja. So. Dann jetzt muss man wieder gucken. So, du hast Leonard Fournette auf 4, du hast Dalvin Cook auf 41 und Joe Mixon auf 48. Ja. Ja, also du weißt, wen du noch hast, und das ist jetzt der Schlag zur Folge.
Ja, was? Joe Mixon wäre auch schon ein guter Schlag zur Folge gewesen.
Ja, aber Runde 3, Pick 69.
Cooper Cup.
Von daher. Ey, Rams gegen Bengals.
Ja. Viertplatzierte. Sind beide als Viertplatzierte in die Playoffs gegangen.
Aber trotzdem sind die Rams, glaube ich, klarer Favorit.
Ja.
Weil, ich habe mir die Wettquoten angeguckt, 66,3% setzen auf die Rams. Liegt, glaube ich, ein bisschen so auch an der Star-Power von Aaron Donald, von OBJ, von Cooper Kupp, über den viel berichtet wurde, über Stafford. Dann die Tatsache, dass die Rams einfach schon länger erfolgreich sind, jetzt in den letzten 4-5 Jahren. So, die Bengals waren halt dann doch eher so in den letzten Jahren nicht so gut.
Ja, und vielleicht auch ein Stück weit der Markt, in dem sie spielen.
Genau, also man hat ja
die polarisiert.
Und die Rams sind einfach viel präsenter. Durchgeht. Ja, genau. Die Bengals sind jetzt präsent geworden, weil sie halt in den Playoffs erfolgreich waren, aber in der Regular Season haben sich jetzt nicht so viele für die interessiert.
Ich meine, die NFL versucht gerade, die LA-Teams zu pushen,
ja,
damit sich das nicht als Fehlentscheidung entpuppt. Und Cincinnati, wann wurde das letzte Mal Cincinnati gepusht? Und dieser Turnaround ging so schnell, dass die NFL auch gar nicht die Chance bekommen hat, Cincinnati großartig zu pushen. Ich meine, die sind von 2,14 auf 4,11 und jetzt sind sie erst 10,7. Also die NFL konnte das nicht vorbereiten. Da zeichnet sich was ab. Richtig. Müssen jetzt Cincinnati pushen. Jetzt diese random Stadt in Ohio.
Richtig, so 10,7 war halt auch nur so okay. So, ja, die Leute, die haben Potenzial. Die haben wahrscheinlich, die NFL hat wahrscheinlich gesagt, ja, für nächstes Jahr versuchen wir sie mal so ein bisschen in Position zu bringen.
Da kriegen sie noch ein bisschen Hype ab.
Ja, genau. Aber jetzt. Eigentlich ein Jahr zu früh. Ey, aber Super Bowl heißt 4.000 Tonnen Popcorn werden gegessen. Das heißt, 1,3 Milliarden Hähnchenflügel werden gegessen. Das heißt, der durchschnittliche Amerikaner gibt 60 Euro für die Vorbereitung für das Super Bowl aus. $60. Und ein Werbespot kostet 5 Millionen.
Fünf? Wie lang darf der da sein?
Keine 30 Sekunden.
Keine 30 Sekunden, verrückt.
Das ist krass.
Ich freue mich, das ist das erste Mal, dass ich den Super Bowl mit Game Pass gucken werde. Das heißt, ich sehe die Werbespots.
Ja.
Cool, freue mich drauf.
Hast du nie bei den Invaders geguckt im Kino?
Ja, doch einmal.
Ja,
da ist das wohl so an mir vorbeigezogen. War zu viel los.
Ja, da stimmt. So, aber ansonsten, ja, die sind schon cool, aber ich gucke es ehrlich gesagt nicht wegen der Werbung.
Ja, natürlich, aber es interessiert mich mal, da bewusst drauf zu achten. Ja. Wobei es gucken mehr Leute den Super Bowl wegen der Halftime-Show als wegen des Spiels, habe ich jetzt letztens irgendwo gelesen.
Ja, ja, das ist krass.
Wie auch verrückt.
Ja, finde ich auch krass, würde ich niemals machen.
Ja, absolut
also
nicht.
Ich bin halt von dieser ganzen Popkultur einfach nur angenervt, so ungefähr, so ein bisschen. Und deswegen würde ich das nicht machen. Ich würde deswegen nicht wach bleiben.
Die sind halt auch oft nicht gut. Gut, jetzt muss man fairerweise sagen.
Katy Perry war gut.
Ein Großteil der Welt muss dafür nicht wach bleiben, in dem Sinne.
Ja, ja, natürlich.
Aber Katy Perry war nicht schlecht. Der Hai? War das,
ja, war
das,
sie war das mit dem Hai? Hai. Ja, das war mit dem Hai. Der war richtig gut.
Der Black Eyed Peas fand ich mega damals.
Ja, genau. Die fand ich auch gut. Aber Coldplay.
Weekend war auch.
Weekend kam halt nicht rüber, so, ne? Der hatte es schwer wegen Covid.
Naja.
Und er war nur eine Person. Ein Künstler. Das finde ich. Aber dieses Jahr.
Könnte was werden.
Könnte echt cool werden.
Könnte was werden. Ja. Eminem, Dre, Kendrick Lamar.
Ja. Das ist schon
New echt, York.
Das ist schon
wie
echt cool.
Wie heißt sie nochmal? Blair,
Mary J. Blige.
Ja, danke. So. Danke. Auf jeden Fall coole Besetzung. Richtig coole Besetzung. Okay.
Also wir haben jetzt sozusagen euch, wo findet es statt, Tobi?
SoFi Stadium.
So, wo ist das?
In Los Angeles.
Das heißt, wir haben mal wieder ein Heimteam. Vielleicht gibt es zum zweiten Mal in Folge, dass das Heimteam den Super Bowl gewinnt. Das gab es letztes Jahr zum ersten Mal bei den Tampa Bay Buccaneers. Vielleicht können die Rams das wiederholen.
Ich bin mal gespannt, wie die Fananteile im Stadion sind. So, weil letzte Woche haben die Rams ja auch schon ihr NFC-Championship-Game zu Hause gespielt.
Ja.
Und es waren unglaublich viele 49ers-Fans im Stadion.
Es gibt aber viel, viel mehr 49ers-Fans als Bengals-Fans.
Genau, da bin ich voll bei dir. Aber ich habe den Eindruck, dass außerhalb aller Rams-Fans alle für die Bengals sind. Also gefühlt alle sind für die Bengals.
Ja, weil das Underdog-Team
das, genau, Jahr das ist heißt so. Alle unparteiischen, ja doch, unparteiischen Fans, die jetzt weder Bengals-Fan noch Rams-Fan sind.
Unparteiischen Fans.
Die dann doch parteiisch
werden. Zweibeinige, einbeinige.
So ist es. Die dann doch parteiisch sind, weil sie dann für den Underdog sind. Und ich glaube, wir werden auch relativ viele Bengals-Jerseys in diesem Stadion sehen.
Also die Bengals sind so das Bandwagon-Team dieses Jahr.
Ja, würde ich, weil, ja.
Also für den Super Bowl auf jeden Fall.
Für den Super Bowl auf jeden Fall. Ja. Für den Super Bowl auf jeden Fall. Und auf Deutschland bezogen, ich glaube jetzt nicht, dass wir im nächsten Jahr so viel Cincinnati Bengals-Fans hier rumlaufen sehen wie Seattle Seahawks-Fans.
Oh ja.
Das war krass.
Das war krass.
Das hat mich schon hart angenervt damals.
Ja, ja.
Also die jeder.
Auch grundsätzlich alle nur Marshawn Lynch.
Ja, jeder Jugendspieler war auf einmal Seahawks-Fan, ne?
Ja.
Das war ganz schlimm. Da zu dem Zeitpunkt ein bisschen in der Jugend mitgecoacht und alle, die neu waren. Ja, Seahawks. Oh, was magst du? Seahawks. Was magst du? Seahawks. Gashes. Sprinten, Leute. Sofort, Mann. Es reicht, Alter. Können die alle nur Seahawks
machen. Holt euch eine Persönlichkeit, Leute. Ja, Mann.
Seahawks, als ich mit Football angefangen habe, hatte ich Madden 09. Und da konntest du noch ein Team erstellen und das sozusagen in der NFL etablieren. Aber dafür musstest du natürlich ein Team streichen. Und das waren immer die Seahawks bei mir. Ich so, Seahawks. Wer sind die? Ja. Wer sind die? So, ne? Ja, so viel zu den Seahawks. Inzwischen coole Franchise, will ich gar nichts gegen sagen. Coole Fanbase, aber. Das war krass, das wird es für die Bengals nicht geben. Wie ist der Fahrplan für die Folge, Tom?
Ich würde jetzt hier erstmal so ein bisschen Teamstats mal gegenüberstellen. Dann würde ich die ganzen unterschiedlichen Chapter eines Teams gegenüberstellen. Dann vergeben wir Punkte. Wir haben uns auch gesagt, dass wir kein Unentschieden vergeben dürfen. Weil das finde ich immer ätzend, wenn ich das in irgendwelchen Sportartikeln lese. Ja, die beiden Units sind gleich gut. Ja, dann denke ich mir, Das hat mich jetzt echt Zeit gekostet, das zu lesen.
Ist so.
Ich will eine Einschätzung von dir haben, Mann.
Noch schlimmer ist, wenn du, ich meine, das ist ja nur mich, okay, mich interessiert den, aber wenn du so, weiß ich nicht, du willst zwei Programme vergleichen und du willst wissen, welches kaufe ich am Ende und dann, beide sind gut für den jeweiligen Anwender. Ja, deswegen lese ich das. Ich will, dass du mir sagst, welcher Anwendertyp ich bin und nicht, ja, beide haben ihre Vorteile, damit kann ich nichts
anfangen. Richtig, das ist so richtig nichts sagen. Ich hätte, um den Satz zu schreiben, hätte ich das Programm nicht testen müssen.
Genau, vielleicht hat der Typ das dann auch nicht, ne? Ja. Und nein, also das Leben ist ein permanentes Treffen von Entscheidungen. Und
das machen wir hier.
Und das machen wir hier. Hier wird, komm.
Ey, stirb. Weißt du, was ich krass finde? Also natürlich gehen wir natürlich nach dem Vergleich der jeweiligen Units, gehen wir natürlich unsere Gameplans ab und unsere Predictions.
Also so wie die Playoff-Folgen bis jetzt ja auch waren. Genau. Das ist dann der klassische Aufbau.
Nur jetzt halt ein bisschen noch mehr detaillierter im Matchup-Vergleich sozusagen. Quarterback gegen Quarterback. Receiver gegen Receiver.
Ja.
Weißt du, was ich krass finde?
Hau raus.
Die Rams und die Bengals haben beide im Schnitt 27,1 Punkte gemacht.
Das ist heftig.
Das finde ich krass. Sie haben an Punkten zugelassen, Rams 18,3, Bengals 19,7. Also auch sehr dicht beieinander. An Total Yards 386,8 neben 385,2. Also Rams, Bengals. Finde ich irgendwie im Passing Yards sind sie auch nur 5 Yards auseinander. 287 zu 282. Rushing Yards 99 zu 102. Den einzigen richtig krassen Unterschied, den es hier gibt. Die Rams lassen im Schnitt 286 Yards zu, die Bengals 395. Und diese also in der Passverteidigung sind sie ungefähr gleich, aber in der Run-Defense lassen die Rams 54 Yards zu und die Bengals 127. Ist das ein möglicher Plan, um den Bengals weh zu tun?
Jetzt müssten die Rams halt jemanden haben, der laufen kann, ne?
So.
So viel dazu. Ja. Und das haben sie jetzt nicht so wirklich mit Eckers und Michel, ne?
Ja, genau. Also das finde ich schon so. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, ah, krass.
Sag ich krass, weil ich die Mitte von den Bengals halt eigentlich wirklich gut finde. Hill und Reader als Runstopper.
Ja, ja, ich glaube, da kommt es halt aber auch viel auf Matchup an und so.
Ja, das glaube ich halt auch. Ja, also es ist auch die Nummer 5 Run-Defense eigentlich.
Richtig,
die sind Bengals, gut. Die sind eigentlich gut.
Ja, ja, aber die Run-Defense der.
Die Rams sind halt.
Die Run, die, genau, hier, hier spricht 1 gegen 5. Also,
ja.
Aber den Injury Report müssen wir uns noch angucken.
Stimmt.
Cam Akers, Tyler Higbee, Van Jefferson, Jalen Ramsey und Andrew Whitworth alle questionable.
Ja.
Das also, ist, die spielen alle.
Die spielen alle. Das ist so, ja, die sollen jetzt hier nicht großartig trainieren vom Super Bowl und sich im schlimmsten Fall da noch verletzen, weil zufällig sind das auch alles wichtige Spieler.
Genau. So, ja. Ich würde glatt sagen, die spielen alle.
Ja.
Bei den Bengals, Jackson Carmen, der Guard, Stanley Morgan, der Wide Receiver, den man nicht kennt, ja, und CJ Uzomah. Und CJ Uzomah hat schon gesagt, ja, ich habe einen Ankle Sprain, aber ich lasse mir das größte Spiel meiner Karriere nicht entgehen.
Ja.
Hat er heute im Interview gesagt.
Ja, es sind bei beiden halt die Tight Ends. Bei Tyler Higbee habe ich zwischendurch schon gelesen, was heißt zwischendurch? Gestern. Dass es sein kann, dass er nicht spielen kann.
Das wäre richtig traurig. Ich glaube, solche Spieler ziehen sich dann zumindest um.
Ja, und du pfeifst ja alles rein, was geht. Ja. Ne? Also wirklich alles. Und wenn du nach dem Spiel nie mehr laufen kannst,
dann ist es so.
Dann war es das wert.
Ist so, dann ist es so.
Vorausgesetzt, du hast schon genug verdient in deiner Karriere.
Genau,
das ist vielleicht nicht ganz unwichtig. Ne?
Solltest du dir überlegen, aber ja.
Du musst danach auch noch Rechnung bezahlen, so schön der Super Bowl auch ist. Aber ja, das lässt du dir nicht nehmen. Also da musst du schon wirklich Kreuzbandriss oder was weiß ich. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war Davis, hieß er, der Veteran-Linebacker der Panthers.
Thomas Davis.
So, der hat doch mit, ich glaube, es war Davis.
Ja,
der hat mit dieser Keule umarmt gespielt, weil er sich da den Unterarm gebrochen hat oder sowas. Ne?
Ja, ich weiß mal, Jens Jeremies hat mal ein Champions-League-Halbfinale mit einem gerissenen Kreuzband gespielt.
Ja, crazy.
Beim FC Bayern gegen Real Madrid. Ja, 2000 oder so.
Philip Rivers, glaube ich, auch. Irgendwie als Quarterbacker mit so einem Kreuzbandriss oder irgendwie sowas ein ganzes Spiel durchgespielt. Also, wenn der Wille da ist, kann der Körper so manches. Viel Spaß am nächsten Morgen.
Ich halte sowas nicht für vernünftig, aber naja, Super Bowl hat seine eigenen Gesetze.
Man könnte praktisch sagen, die ganze Karriere läuft ja im Endeffekt auf diesen Moment hinaus.
Ja.
So, also das ist das Krasseste, was du erreichen kannst in deiner Karriere. Davon träumst du, wenn du zum Highschool-Training fährst.
Eben, also von daher, ich kann es verstehen. So, wir kommen zu den verschiedenen Vergleichen.
Ja, let's go.
Also wir haben jetzt den Rahmen jetzt hier geschaffen, statistisch gesehen. Ihr wisst jetzt, dass es im SoFi Stadium ist. Ihr wisst, wie viele Millionen Hähnchenschenkel gegessen werden.
Alle Vegetarier und Veganer denken sich gerade, nö, guck ich nicht.
Ja. Head Coaches. Wer gewinnt für dich? Zach Taylor gegen Sean McVay.
Zach Taylor ist ganz schwer zu bewerten irgendwie. Ne? Also einerseits natürlich ein krasser Turnaround.
Ja.
Also von 2,14 auf 4,11 auf 10,7 und in den Super Bowl kommen. Da muss schon was abgerissen haben. Aber so, vor der Season saß er vielleicht auch schon mal zwischenzeitlich auf dem Hot Seat, ne? Was ich nicht glaube.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, Zach Taylor war so der Typ, wo man gesagt hat, ja, wir werten jetzt diese Saison mal ab,
wie
es sich wirklich entwickelt.
Weil ich habe tatsächlich so, ich habe mal so ein bisschen rumgeguckt, Zach Taylor war aber die Einschätzung vor der Season, da gab es tatsächlich schon so Leitartikel, ja, Hot Seat, das ist natürlich so ein bisschen Clickbaiting und so weiter. Aber ich glaube halt schon, was die Bengals gesagt haben, so, okay, dritte Saison.
Wir wollen jetzt auch was sehen. Jetzt
muss es besser werden als 4 Siege.
Also, genau, also aber er wäre halt mit 7 Siegen hätten sie ihn nicht entlassen.
Ja, das glaube ich halt auch. So, krasse Leistung. Bei Sean McVay muss man sagen, wieder eine krasse Leistung. Also einfach, der ist einfach, seit er da ist, erfolgreich. 55-26, das ist eine Quote von 0,679 Wins, seit er da ist. Zweimal in den Super Bowl gekommen. Einer der vielleicht besten Playcaller. Ich weiß nicht, wie stark der Input von Zach Taylor ist.
Wollen wir die Quote von 0,679 mal in 67% umrechnen? Das ist, glaube ich, verständlicher
für unsere Zuhörer. 67,9% der NFL gibt man. Das ist egal. 67,9% Winquote für Sean McVay. Callt unglaublich viel selbst. Ja. Da kann ich nicht einschätzen, wie das bei Zach Taylor ist.
Glaube ich eben, das macht er nicht. Das macht Callahan. Ich glaube, Zach Taylor ist so der tatsächlich so eine Art Moderator, Organisator, Leader. Ich glaube, der ist ein unglaublich guter Führungscoach, der aber calling-technisch weniger macht. Das ist jetzt meine Einschätzung. Er hat jetzt auch nicht so die klare Offense- oder Defense-Identität, die McVay ja deutlich hat.
Genau,
McVay hat ganz klar, ich bin ein Offense-Coach und ich hole mir einen Defense-Coordinator.
Genau. Genau. Und das kann ich bei Zach Taylor einfach noch nicht so richtig einschätzen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass einer von den Coordinators richtig krass rausgestochen ist. Das erklärt auch, warum da jetzt keiner ein Headcoaching-Angebot bekommen hat oder so. Ne?
Das finde ich immer noch zu kurz gefasst.
Ja, es ist zu kurz gefasst. Also okay, es ist zu kurz gefasst.
Die ganzen Green Bay Packers Coaches sind halt deshalb so gefragt, weil LeFleur so lange schon erfolgreich ist.
Ja.
Die ganzen jetzt hier zum Beispiel Kevin O'Connell, der Offense Coordinator der Rams, der ist deshalb gefragt, weil McVay schon so lange erfolgreich ist. Wenn Zac Taylor die nächsten 5 Jahre so erfolgreich ist wie McVay, dann werden dem aus dem Coaching-Tree auch alle die Coaches wegkaufen.
Ja, okay. Ja, das hast du einen Punkt, da bin ich bei dir. Also, da bin ich bei dir.
Ich finde Brian Callahan ist für mich hier in dem Coaching-Tree. Also wir können ja mal sehen, also bei den Head Coaches Sean McVay gegen Zac Taylor, bei den Defense Coordinators Raheem Morris gegen Anna Rumor und Offense Coordinator Kevin O'Connell gegen Brian Callahan. Und für mich ist da der weakest point. Brian Callahan spielt für mich keine Offense, die den Bengals wirklich hilft.
Ja, da ist so viel Talent. Und oft habe ich mir gedacht, sie funktioniert trotz des Gameplans.
Genau.
Also, weil sie das Talent hat.
Also bei den Rams, die lassen halt so einen Van Jefferson halt richtig gut aussehen und man denkt so, okay, das ist alles aufeinander abgestimmt und die haben einen Flow und die haben einen klaren Gameplan. Bei den Bengals, die haben die Klasse von Higgins, Mixon und Chase. Und verlassen sich darauf, dass die One-on-One-Matchups halt gewonnen werden.
Ja. Also ist kein krasses Konzept zu erkennen.
Genau.
Und das bestätigt sich ja auch darin, dass die Offense phasenweise nicht gut war, nicht schlecht. Also sie war jetzt nicht katastrophal
oder so. Sie war immer meistens nur gut genug. Sie ist manchmal explodiert, aber sie hatte halt auch so Spiele, wo sie halt nur gut genug war, um halt zu gewinnen.
Genau, so, das trifft so, wo du dir gedacht hast, ja okay, das hat jetzt gereicht, aber da geht doch mehr. So, genau. Da geht doch mehr. Und das kann ich nicht so richtig einschätzen. Und auch der Defense-Coordinator, Lou Anarumo, habe ich noch nie gehört. Ehemaliger DB-Coach. Aber ich muss sagen, auch wenn ich den Namen so noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
Die Defense finde ich gut.
Ja, ich finde es krass, weil es sind ja verhältnismäßig, es sind schon auch viele No-Name-Spieler gewesen.
Ja, du musst halt gucken. So, wenn du über die besten Safeties sprichst, dann ist Jesse Bates der Top-Safety, den du vergisst. Wenn du über richtig gute Edge-Rusher sprichst, dann sagst du nicht Trey Hendrickson.
Genau, also ich glaube, Trey Hendrickson, die Verpflichtung wurde bestimmt auch kritisch beäugt.
Ja, klar, also auch von uns. Wir haben gesagt, wie viel hat er profitiert von Cam Jordan? Ist Trey Hendrickson eine 1 Edge Rusher? Reicht das aus?
So, jetzt hat er 14 Sacks. Auf jeden Fall sehr viele.
Richtig,
hat
mehr als in New Orleans.
Sam Hubbard.
Richtig, eine richtig gute Nummer 2.
Hast du übrigens sehr gehypt vorher. Muss man ja mal an dieser Stelle sagen. Hat Torben sehr gehypt, Sam Hubbard.
So, ja.
Hubbard.
Wir sind ja auch Experten. Ne? Also,
ja, aber hatte niemand auf dem Schirm. Und das liegt nicht nur daran,
Also ich bin jetzt hier nicht niemand.
Ja, okay, sorry, Tom. Aber das liegt jetzt nicht nur daran, dass das ein Small-Market-Team ist, also dass sich faktisch einfach niemand für die Bengals bis jetzt interessiert hat. Nein, sondern auch einfach, weil die Spieler noch nicht so aufgefallen sind. Auch Awuzie. Finde ich mega.
Super.
Mega.
Vor der Saison habe ich dir gesagt, ist das ein Nummer 1 Corner? Ist das der beste Corner, den sie haben?
Ja.
Schwierig. Jetzt sage ich, ey, krasse Saison gespielt.
Auf jeden Fall. Selbst Eli Apple sieht irgendwie okay aus.
Besser als bei den Giants.
Ja,
und bei den Saints. Deswegen sage ich halt ganz klar, der Defense-Coordinator. Also wenn ich jetzt hier mal durchgehe, bei den Head-Coaches gebe ich Sean McVay den Punkt so innerlich.
Ja, auf jeden Fall. Weil, witzigerweise, Zac Taylor war ja sogar unter Sean McVay Coach.
Ja.
QB-Coach.
Ja,
so. Nein, Sean McVay.
So,
Zac Taylor muss noch ein bisschen mehr zeigen.
Ja, bei den DCs gebe ich den Bengals den Punkt, bei den OCs aber ganz klar wieder den Rams. Und deswegen würde den Coaching-Punkt insgesamt, und der zählt doppelt in unserer Rechnung, weil Coaches wichtig sind, würde ich den Rams geben.
Ja, bin ich bei dir.
Also DC, ja, den feiere ich. Finde ich gut, was der da gerissen hat. Gefällt mir. Aber ich sehe das Problem tatsächlich beim OC.
Bei Raheem Morris stelle ich mir die Frage, wie viel Brandon Staley steckt noch in der Defense?
Ja.
So, ne? Raheem Morris hat noch mehr Ramsey im Slot benutzt.
Ja.
Das finde ich auch smart. Ja. Aber ansonsten, so, es ist halt irgendwie die gleiche Defense.
Hm? Ja.
Es ist kein Riesenunterschied.
Ja, aber schon ein bisschen
angepasst. Ja, natürlich. Ich meine, es ist schon ein anderer Coach.
So, ja, ne? Genau.
Aber ich will auch nicht sagen, dass Morris seinen Job schlecht macht, aber bei Anarumo, ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen, finde ich es halt so krass, was er aus dieser Defense gemacht hat.
Genau, aus so Under-the-Radar-Spielen. So kann man sie halt nennen. So, das finde ich halt gut. Und sie waren halt auch, es wurde in der öffentlichen Wahrnehmung, hieß es so, Burrow kann sich jetzt endlich mal auf seine Defense verlassen. Nee, die Defense war eigentlich schon das ganze Jahr über gut. Die sind Nummer 5 gegen den Run. Overall, die ganze Saison über.
Genau.
Ja? Also.
Also 2 Punkte für die Rams in dieser Kategorie Coaching-Staff von uns beiden.
Ja.
Kommen wir zur nächsten. polarisierendsten Kategorie vielleicht in diesem Super Bowl. Und ich würde behaupten, das Team, was gewinnt, der Quarterback, wird wahrscheinlich auch MVP.
Ja, das ist jetzt nicht so eine gewagte
These. Es ist wirklich keine gewagte These, aber in dem Spiel ist es wirklich, ich glaube wirklich.
Du musst dir vorstellen, weißt du noch diesen Seattle Seahawks Patriots Super Bowl, wo Malcolm Butler in der Endzone den Ball abgetippt hat und dann abgefangen hat?
Ja, ja, ja.
Selbst der wurde nicht Super Bowl MVP.
Hättet laufen müssen.
Ja, so, ne? Also, run it! Also selbst ja, der Typ, der okay, wirklich das Play des Spiels hatte, wurde nicht Super Bowl MVP.
Es ist keine gewagte Prognose, aber in dem Spiel ist es nicht mal, es gibt gar keinen Zweifel. So, wenn jetzt hier Jimmy Garoppolo gespielt hätte zum Beispiel, hätte ich gesagt, ja gut, da besteht eine Chance, dass wenn die 49ers gewinnen, jemand anderes, dann, ja, Nick Bosa oder so MVP genau wird. Ne? Aber in diesem Spiel besteht gar kein Zweifel, dass es entweder Joe Burrow wird oder Matthew Stafford.
So. Ja.
Und wie schwer hast du dich getan bei diesem Vergleich?
Ja, also ich feiere halt beide. Mhm. Ich bin großer Stafford-Fan. Ja. Also wirklich Stafford-Fan. Gebe meinen Punkt hier aber Joe Burrow. Einfach aus dem Punkt, weil ich sage, der ist der Leader dieser ganzen Offense, dieses ganzen Teams. Er holt alles aus dieser Offense raus, was halt geht, was mit dieser O-Line möglich ist. Keiner wurde mehr gesackt. Aber trotzdem hat Joe Burrow halt unglaublich viele Yards gezogen. Er hat unglaublich viele Touchdowns gemacht. Er ist der Leader. Er hält auch die Mentalität. Wie oft sind die Bengals zurückgekommen? Das liegt dann auch am Leader und das ist am Quarterback. Das kann jetzt im Super Bowl wieder so sein, dass sie zurückliegen werden. Aber die Bengals geben sich nicht auf. Und deswegen gebe ich den Punkt Joe Burrow.
Ja, okay, nice.
Aber es ist mir schwer gefallen, gegen Stafford zu picken. Aber Stafford hat mir zu viele Pick-Six geschmissen, muss ich leider so sagen. Und Burrow hat ja trotz dieser Offense-Line eine höhere Completion-Rate. Das darf man auch nicht vergessen.
Das finde ich halt so heftig. Über 70% in der Regular Season und ist 51 Mal gesackt worden.
Genau.
Das ist einfach lächerlich gut.
Ja.
Das ist wirklich lächerlich gut. Und die Stats sind allgemein, die beiden sind so krass vergleichbar, was das angeht. Nehmen wir mal die Regular Season. 4.600 Yards zu 4.800 Yards. 41 zu 34 Touchdowns. Completion, ich meine, Stafford hat auch 67,2. Ne?
Klar.
Hat den Ball dafür öfter geschmissen.
Und halt länger geschmissen. Ne? Er hat die meisten Deep Passing Yards der ganzen Liga.
Ja.
Mit über 1.200.
Burrow und Co., das ist eher Quick Pass Offense. Geht ja auch nicht anders.
Genau, also geht ja auch nicht Zeit, anders. Weil nicht mehr Zeit da ist.
Es liegt nicht daran, dass Burrow nicht tief werfen kann. Es geht nur halt nicht anders. Genau. Ne? Das muss man fairerweise dazu sagen, natürlich. Ich gehe hier mit Matthew Stafford.
Ich kann den Pick verstehen.
Ja, ne? Also, es gibt hier kein Falsch. Ne? Aber ja, einfach, also, weil mir seine Postseason-Performance unglaublich gut gefällt. Weil wenn man die Regular Season vergleicht, gut, da sind die, also da kannst du gar nicht sagen, wer besser ist.
Ja.
Dieses ist fast identisch, ist fast die gleiche Deadline. Ne? Aber in der Postseason ist auch relativ identisch, aber jetzt hat Stafford mehr Completion Percentage, nämlich 72. Mhm. Er hat etwas mehr Yard mit 905. Entscheidend ist für mich aber, dass er 6 Touchdowns hat und nur eine Interception. Joe Burrow ist 4-2. Das ist jetzt auch nicht schlecht, aber da ist Stafford ein bisschen besser. Sein QB-Rating ist 115,6, das ist nice. Burrow 96,2.
Und da ist mir die Sample Size ehrlich gesagt zu klein und ist
genau, ich bin ja auch noch nicht fertig. Ne? Ja, das zeigt, dass es sehr nah beisammen ist, aber was mir diese 6-1 zeigt, Stafford hat richtig Bock in den Playoffs zu performen und das sieht man. Er ist richtig motiviert und du kannst ihm am Ende den Ball in die Hand geben. Das kannst du auch bei Burrow, das macht es so schwer vergleichbar. Aber ich habe das Gefühl, Stafford ist noch ein bisschen gehypter. Der will jetzt endlich den Erfolg, der ihm auch zusteht. So, und das hat sich was angestaut. In wie vielen Jahren bei den Lions?
Ja, 12 bei den Lions.
Also es sind zwei Quarterbacks, die machen, wenn du zwei gute Quarterbacks hast, aber der eine ist, sagen wir mal, der eine wäre Lamar Jackson und der andere Matthew Stafford, dann könntest du noch besser argumentieren mit, ja, ich glaube, Passing Game ist wichtiger oder so weiter, aber die sind einfach so identisch und ich gehe hier mit Matthew Stafford.
Ja, kann ich verstehen. Ich finde, was für Stafford hat dieser Super Bowl mehr Bedeutung, weil er schon länger in der Liga ist und du bewertest die ganze Karriere von Matthew Stafford nach diesem Super Bowl anders.
Ja.
Joe Burrow hat noch genug Zeit, Super Bowl-Ringe zu holen. Ja. Matthew Stafford, wenn du irgendwann nach seiner Karriere guckst und der holt keinen Ring, ja, dann ist er auch mit der Grund, warum bei den Detroit Lions nicht so viel gegangen ist. Wird Matthew Stafford hier einen Ring holen, bewertest du ihn als Champion.
Ja. Und was wir auch vergessen, was wir gar nicht genannt haben, er ist lange, er hat Erfahrung. Aber, genau. Weißt du, warum wir es nicht genannt haben?
Ich hab das weil, Gefühl, er, weil er die nicht in den Playoffs geholt hat.
Ja, und ich glaube, Joe Burrow, man kann jetzt nicht, Joe Burrow ist A, ist nicht so jung.
Also.
Er ist tatsächlich gar nicht so jung, obwohl es sein zweites Jahr ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass dem Erfahrung fehlt. Also da hast du nicht das Gefühl, dass jetzt irgendwie ein Grünschnabel, der über den Platz rennt, ne? Der wirkt so souverän, dass ich gar nicht den Punkt der Erfahrung hier einbringen möchte. Weißt weil ich da gar keinen Unterschied merke.
Bei Joe Burrow hat er auch einfach einen Punkt, der ist gewohnt zu gewinnen. Der geht davon aus zu gewinnen. Der hat die Mentalität, wenn ich aufs Feld komme, dann gewinne ich.
Ja.
Und das macht ihn, finde ich, aus.
Ja.
Also der weiß ganz genau, egal wie das hier ausgeht, egal wie der Verlauf ist, am Ende des Tages gewinne ich.
Ja.
So, und das ist eine Mentalitätssache. Und die könnte für Burrow sprechen, weil er auch noch gar nicht so die Niederlagen gefahren hat.
Das stimmt. Das hat ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat im letzten Spiel, aber warum McPherson jeden Treffer macht. Ja, der hat noch keine Battle Scars, der hat noch keine Wunden, die er sich ins Gedächtnis rufen kann, bevor er den Ball kickt. So, und so ist auch bei Joe Burrow, der hat noch gar keine negative Erfahrung gemacht. Das stimmt nicht ganz.
Das stimmt nicht, hat sich bei Ohio nicht durchgesetzt.
Und ist dann zu LSU.
Genau, und er war letztes Jahr verletzt, also hat sich da auch zurückgekämpft. Mhm. So, also von daher schon.
Das ist schon eine Narbe, aber nicht zwangsläufig, die seine Leistung beeinträchtigt. Hat jetzt keinen Downer in der NFL gehabt durch die Verletzung. Aber mit Ohio State ist auf jeden Fall ein Punkt.
Genau.
Und das zeigt, was für eine Kämpfermentalität er hat.
Richtig. Ja. Und auch da, was für ein Selbstbewusstsein er hat. Er hätte auch einfach zu einem D2-College gehen können. Nein, er geht zu LSU.
Ja, also wirklich sehr vergleichbares Quarterback-Duell.
Ja.
Matthew Stafford vielleicht den etwas besseren Arm, trotz Alter.
Ja,
definitiv. Weil Matthew Stafford hat einen der krassesten Wurfarme der Liga.
Ja.
Und Joe Burrow hat vielleicht den Vorteil, dass er ein bisschen mobiler ist.
Ja, da sehe ich dir ein bisschen auf einem Level. Ja, da sehe ich Burrow ein bisschen besser, ja.
Schwierig.
Aber Stafford ist halt auch nicht so unagil.
Das stimmt. Es reicht, in dem System reicht es,
was genau, er genau, reicht
an den Tag legen kann. Ja. Und beide fangen jetzt hier nicht an, Run-Options zu spielen.
Richtig, so glaubwürdig.
Es ist nicht deren Gameplay.
So, ne? Also ist jetzt, ja, wir spielen jetzt Read-Option. Ja, okay.
Wait, mach.
aber.
Okay, Quarterback. Torben, Punkt für die Bengals, Punkt für Burrow. Ich sage Punkt für die Rams, Punkt für Stafford. Kommen wir zum nächsten Duell. Running Backs.
Und? Was sagst du da?
Das könnte man sehr kurz fassen, glaube ich. Also Joe Mixon ist für mich wirklich ein Elite Running Back.
Ja.
Er ist Nummer 3 in Rushing Yards in der Regular Season. 1205. Er ist Nummer 3 in Rushing Touchdowns mit 13. Und er hatte nur 2 Fumbles.
Ja.
Eckers hatte 2 Fumbles in den Playoffs in einem Spiel. So, das ist vielleicht auch eine interessante Deadline. Ja, und in den Playoffs ist Joe Mixon auch Number 1 in Rushing Yards. Gut, Playoffs muss man natürlich immer ganz schwer bewerten, deswegen nimmt man da schon eher die Regular Season Stats. Trotzdem nice. Und bei den Rams, ja, also Cam Eckers, wie gesagt, 2 Fumbles in einem Spiel, das ist böse. Hat die ganze Regular Season nicht gespielt.
Hat noch frische Beine.
Ja. Ja, naja. Wie früh haben sie ihn aus der Verletzung zurückgeholt? Brauchten sie ihn? Wie fit ist er? Aber schwierig zu bewerten und hat halt die ganze Season keine Erfahrung gesammelt, ne? Und ist halt nicht Teil dieses Teams.
Ja, also ich sehe hier Joe Mixon auch vorne, der trotz dieser O-Line, die halt wirklich nicht gut ist, eine sehr gute Saison gespielt hat. Und Joe Mixon ist unabhängiger von seiner O-Line als Cam Akers und Sony Michel.
Ja.
Sony Michel und Cam Akers geben dir das, was in der O-Line vorblockt, was das System halt hergibt. Joe Mixon schafft dir noch mehr. Also da sehe ich tatsächlich den Punkt für die Bengals.
Ja, und in den letzten Spielen haben die Bengals Joe Mixon nicht so viel benutzt, weil sie Joe Mixon nicht benutzen mussten, aber sie haben ihn immer als Ass irgendwie im Ärmel.
Genau.
Und im Spiel gegen die Chiefs hast du ja am Ende gesehen, wie viel Yards er noch geholt hat in der Overtime. Der ist dir ja in Grund und Boden gelaufen. So sind sie ja zu dem Game-Winning-Field-Goal gekommen. Joe Mixon läuft, bam, wieder 10 Yards, bam, bam. So, und sowas siehst du nicht von Eckers oder Sony Michel.
Richtig, weil Sony Michel und Eckers spielen die das Running Game so, dass du es halt solide verkaufen kannst, dass du dir halt hier die 3 Yards holst.
Hier mal das First Down.
Genau. Ja. Hier mal die harten Yards, sowas. Aber die sagen ja, die haben wenig Big Runs.
Ja. In der Art, wie die Bengals das Running Game etablieren könnten, können die Rams das nicht. Können sie keinen Gameplan. Genau. Gameplan aufstellen. So.
Richtig, und man kritisiert ja McVay gerade davor, dass er ein bisschen zu sehr gerade an Early Down Runs festhält. Weil das Run-Game nicht funktioniert, kritisiert man ihn dafür. Das würde man nicht tun, wenn das Run-Game laufen würde.
Ja.
Deswegen Punkt für die Bengals.
Ja, und das ist nicht mal close.
Das ist schon nicht mehr close, aber es ist nicht der größte Unterschied.
Nein, das stimmt. Das stimmt. Ja. Aber der kommt noch nicht jetzt. Ja. Jetzt kommen erstmal die Wide Receiver und ich finde, das war schwer.
Ich bin immer noch überlegen, ob man Wide Receiver sagt oder Passcatcher und die Titans gleich mit einfügt.
Naja, ich habe
ich habe auch Wide Receiver und Tight End, aber eigentlich müsste man eigentlich müssten wir mal, was so Positionsnamen angeht, nicht von Wide Receivers und Tight Ends reden, sondern von Passcatchern.
So wie du von Secondary sprichst, wenn du Cornerbacks und Safeties meinst.
Genau, oder von Outside Linebackers und Defensive Ends sind für mich Edge Rusher.
Ja, besseres Beispiel. Ja.
Müsste man mal für die Zukunft irgendwann mal drüber nachdenken, aber wir sind jetzt hier bei den Wide Receivers. Das heißt, Jamar Chase, T. Higgins und Tyler Boyd gegen Cooper Kupp, Odell Beckham und Van Jefferson.
Du hast einfach eine der besten All-Time-Receiving-Seasons von Cooper Kupp. Und auf der anderen Seite hast du eine der besten All-Time-Rookie-Receiver-Seasons mit Jamar Chase.
Also
völlig unterschiedliche Spieler.
Völlig unterschiedliche Spieler, völlig unterschiedliche Nummer Einsen. Ich glaube immer noch, dass Cooper Kupp auch einfach ein Elite-Receiver ist, ja, aber auch vom System da profitiert. Ich glaube, dass Odell Beckham in seiner Rolle, die er da kriegt, und er ist ja nicht der 1:1 Ersatz zu Robert Woods. Robert Woods hat zu 45% im Slot gespielt. OBJ spielt keine 20% im Slot. Aber er spielt diese Rolle deutlich vertikaler als Outside Receiver. Und das gibt der Rams Offense eine andere Dimension, die sie vorher nicht hatte. Deswegen OBJ kann hier ein X-Faktor werden. Ich gebe den Punkt trotzdem den Bengals, weil ich die Macht von Chase, Higgins und Boyd, die individuelle Qualität, und da gehe ich jetzt nicht mit den Systemen. Also trotz System gehe ich hier mit Chase. Wenn ich das System mit einfügen würde, würde der Punkt eindeutig an die Rams gehen. Mhm. Aber die Bengals sind vom Talent her mit Chase, Higgins und Boyd für mich zu stark aufgestellt. Es gibt wahrscheinlich in der NFL vom Talent her kein besseres Receiver-Trio.
Ja, bei mir ist es, wenn man sich die Number One anguckt, dann ist das Chase bei den Bengals, Kupp bei den Rams. Ich glaube, das ist klar. So völlig unterschiedliche Spielertypen. Kupp ist mit 52,4% oder so im Slot. Ne? Ja.
So. Ich glaube tatsächlich sogar noch mehr.
Ah, ich habe irgendwo nachgelesen.
Also ich habe heute tatsächlich irgendwas von über 60% gelesen. Also.
Egal, relativ viel im Slot, das ist Chase natürlich nicht. So, Chase bespielt die Sideline, also wie viele Catches der einfach an der Sideline hatte, wo Joe Burrow einfach hingeworfen hat und er hat sich den irgendwie runtergefischt. Also völlig unterschiedliche Spielertypen. Schwer zu bewerten. Gucken wir uns die Nummer 2 an, T. Higgins oder Beckham Jr. T. Higgins hatte die klar bessere Season, logisch, aber OBJs Regular Season zu bewerten ist auch schwierig.
Ja.
Mit der ganzen Brown-Situation, bei den Rams wurde er dann immer besser, hat seine Rolle als Nummer 2 akzeptiert und jetzt im letzten Spiel hat er sein erstes Spiel seit wann? Mit 100 plus Yards.
Ja.
So, jetzt die Frage, macht er so weiter? Aber da muss ich sagen, bei Higgins weiß ich, was ich kriege. Bei OBJ, das kann ein richtig krasses Spiel werden und OBJ kann hier wirklich ein Faktor sein in diesem Spiel, wenn er jetzt so weitermacht.
Ja.
Muss aber nicht sein. Kann sein, muss nicht sein. Deswegen gebe ich hier den Punkt T. Higgins. Und wenn ich mir die Nummer 3 angucke, ja gut, dann hast du Van Jefferson bei den Rams. Big Play Guy. Kann wichtig werden. Dafür haben die Cincinnati Bengals aber ihren Number One Receiver, Jamar Chase. Und der ist dann doch um Längen besser. Und bei den Cincinnati Bengals ist die Nummer 3 Tyler Boyd. Und das ist dann der Slot Guy.
Und das ist halt
wo ich sage, der Unterschied. Genau, und der ist deutlich besser als der Big Play Guy von den Rams. Und dann nehme ich lieber den Slot Guy als meinen dritten Receiver in Form von Tyler Boyd, als dass mein Number One Receiver hauptsächlich im Slot rumchillt. Und deswegen gehe ich mit den Bengals.
Ja, also ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Cooper Kupp hat zu 66,5% der Snaps im Slot verbracht.
Okay.
Und Slot hat natürlich auch viele Vorteile. Darf man auch nicht vergessen. Also du hast ein offenes Feld, du kannst nach links drehen, nach rechts gehen und so weiter. Du bist nicht vom Feld irgendwie abgegrenzt, deswegen ist Cooper Kupp halt auch so eine Waffe.
Und du wirst nicht immer von Number One Cornerback gecovert, weil es schematisch auch nicht geht.
Genau, und du kannst der Cornerback kann dich auch nicht sofort pressen die ganze Zeit, weil du kannst ja ausweichen. So, also ist auch schwieriger zu spielen.
Ist schwieriger, du kannst schon direkt pressen, aber du kannst
nicht
die Sideline nutzen.
Genau, du kannst nicht mit der Sideline sozusagen arbeiten. Ja. Das macht so einen Slot ja zu so einer krassen Waffe. Und
nicht wirklich Cooper Kupp historische Saison in allen Kategorien
Number One zu werden. Und es gibt auch
heftig.
Also es gibt halt auch so, wenn du siehst, wie viel Separation er in seinen Route Runnings dann auch kreiert pro Catch, ne, da ist er irgendwie bei 3,5 Yards oder so. Das ist absurd krass.
Ja.
Ne? Er ist heftig gut. Trotzdem, allein die Mischung Chase Higgins.
Also das
ist schon krass. Also
dass Chase und Kupp performen werden, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ja. Higgins und Beckham mal gucken. Und Boyd und Van Jefferson passen einfach in die Systeme. Tyler Boyd in so eine Quick-Pass-Offense passt super. Ja, und Van Jefferson wiederum in so eine Big-Play-Offense.
Ja.
So, aber von Tyler Boyd ist die Chance höher, dass wir wenigstens viel Impact sehen. Van Jefferson fängt vielleicht dieses eine lange Ding.
Aber vielleicht sehen wir auch
vielleicht nicht. Sehen wir ihn auch überhaupt nicht. Ja, ne?
Aber was man erklären muss, ist, glaube ich, Van Jefferson ist einer der Gründe, warum diese Trade-Strategie der Rams überhaupt funktioniert. Weil sie den halt irgendwo mal gefunden haben.
Ja.
Weil sie solche Leute halt finden, weil die Late-Round- und Mid-Round-Picks für den halt funktionieren. Und deswegen können die halt überhaupt für einen OBJ traden.
Unfairerweise, Van Jefferson, selbst wenn er keinen Ball fängt, macht er das Feld weit und gibt Cooper Kupp eben gerade die Räume, die er hat. Also selbst wenn er keinen Ball fängt, hat er einen Impact, aber Tyler Boyds Impact wird größer sein und deswegen insgesamt glaube ich auch, dass die Cincinnati Bengals das bessere Trio haben und deswegen gehe ich bei Wide Receivern auch mit Bengals.
Kommen wir zu den Titans.
Boah, ganz schwierig. Weil du halt auch einfach nicht weißt, wie ist die Verletzungssituation.
Ja, da muss ich halt tatsächlich sagen, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass Uzoma und Higbee fit sind.
Okay.
Und da sehe ich halt sehe ich Uzoma stärker als Passcatcher. Er ist für mich aber auch ein reiner Passcatcher. So, ihn sehe ich wirklich nicht er blockt nicht. Sample blockt. Und Higbee ist all around, glaube ich, sozusagen der bessere Blocker. Ich gehe trotzdem mit den Bengals, weil Uzoma halt auch schon mal so richtig krasse Ausraster hatte, was Spiele angeht und einfach so manchmal so 100 Yards und 2 Touchdowns fängt.
Ja, in der Regular Season 493 Yards, 5 Touchdowns, Higbee 560, 5 Touchdowns.
Ja.
Und Tyler Higbee ist unterschätzt, wenn es um First Downs geht. Ist immens wichtig. Aber ich gebe dir recht, Uzoma, wenn man die Spiele guckt, hat er halt mehr Highlights.
Ja, genau.
So, aber ich gehe trotzdem mit den, Rams, weil ich nicht den Riesenunterschied sehe zwischen Higbee und mich hat letzte Woche Kendall Blanton überrascht. Hast du bis jetzt nichts von gesehen, dann war Higbee vom Feld und auf einmal fängt der 5 für 57 in entscheidenden Situationen, wo ich wirklich gesagt habe, okay, krass, und 11,4 Average, das war gut. Bei den Bengals, ja gut, du hast schon gesagt, Sample ist ein Blocker.
Ja, genau, der blockt.
So, der blockt. Das ist auch super wichtig, aber hier bewerten wir auch so ein bisschen. Wobei bei den Bengals sollte man das Blocken des Titans auf jeden Fall höher bewerten.
Definitiv ist wichtig. Es ist halt wichtig, dass Sample blocken kann, ist wichtig.
Das ist sehr wichtig. Aber ich gehe trotzdem mit den Rams, weil ich finde, Tyler Higbee und Uzoma sind praktisch identisch und vielleicht wird Kendall, also sind nicht identische Spieler, na doch, sind sie nicht.
Sie sind ähnlich vom Output.
Aber sie sind ähnlich vom Output, das trifft. Genau. Und Kendall Blanton ist ja so die, deswegen haben die Rams so die Nase so ein Stück weit vorne. Ne?
Ja.
Also das ist für mich so dieser, ist schwer zu feiern, also sind sich relativ ähnlich. Ist auch ein spektakulärer Vergleich. Also ja, Titans,
genau, das wird, glaube ich, nicht der spielentscheidende Vergleich werden.
Glaube ich
so,
auch nicht.
So weit würde ich gehen.
Also du sagst Punkt für die Bengals, ich sag Punkt für die Rams. Okay, Torben, das ist deine Bühne. Die Offensive Line der Cincinnati Bengals und die Offensive Line der Los Angeles Rams. Erklär uns doch, warum du den Bengals hier den Punkt gibst.
Fertig. So. Ja, das Problem ist, ich war hier tatsächlich überlegen, ob ich, also ich bin ja gerade sehr pro Bengals, was den Vergleich angeht, und das sehe ich bei den Skill-Positionen auch wirklich so. Aber in der Offense-Line würde ich am liebsten Minuspunkte geben. Und die Offense-Line ist an sich die wichtigste Position, um Passing-Game in Gang zu kriegen, um das Run-Game in Gang zu kriegen. Und die Offense-Line der Bengals ist halt eine Drehtür. Ne? Also Jonah Williams als linker Tackle, sage ich noch, ist okay. Interior ist das schon grenzwertig. Isaiah Prince hat für mich nichts auf dem NFL-Feld verloren.
Ja. Ich habe mir mal, Pro Football Focus ist eigentlich ganz nice, weil die bewerten die Spieler schon ganz gut.
Ja.
Das müssen die Übernerds sein, wirklich, die da sitzen, das müssen die Übernerds sein. Aber selbst die NFL bezieht sich auf PFF. Wenn du Football guckst, steht da teilweise PFF-Grade oder so noch drunter. Das ist eine seriöse Quelle.
Außer bei Safeties findest du das auch immer wichtig. Bei Safeties ist es dir egal, dass Kevin Byard der PFF-bestgerankte Safety ist.
Ich hab nichts gegen Byard, deswegen ist er doch auch unser...
Ist okay, ich wollte nur noch mal drauf eingehen.
Okay, aber schauen wir uns mal die PFF-Grades für die Offensive Line an. Spaß ist Cyber, Williams ist echt nicht schlecht.
Der ist okay.
77,9 ist okay. Die linke Seite ist allgemein nicht schlecht. Spain 72,3 ist auch okay.
Okay,
so, aber gut, dann geht's back up. Dann kommt der Center, Hopkins mit 51,4. Dann kommt Edinigi mit 48,4. Der spielt, wenn Carmen nicht spielt.
Ja.
Also die sollen wohl auch ein bisschen rotieren, war schon die Ansage von Zach Taylor. Aber die sind beide gleich schlecht.
Genau, es ist halt einfach nur, wer kriegt es vielleicht hin.
Ich habe jetzt hier nicht den Wert von Carmen, aber der wird ähnlich sein.
Ja.
So. Und dann hast du Prince. Und Prince hatte gar keinen Wert, aber der wird noch schlechter sein. Da stand noch Riley Reif? Reif? Reif?
Ja, Riley Reif finde ich eigentlich ganz okay.
Der hat 67,3.
Ja, so, ne? So, der ist halt okay.
Isaiah Prince wird auch eine 4 davor haben.
Ja, definitiv.
So, und jetzt gucken wir uns mal die PFF Grades der Rams an. Withworth 86,1.
So.
Crazy. Linker Tackle. Linker Guard Edwards 67,5.
Damit wäre er schon zweitbester Spieler der Bengals, um
das mal zu sagen. Drittbester. Spain ist sogar besser tatsächlich.
Hat eine 72 gehabt oder so?
Ja, 72,3.
Ah, okay.
Dann haben wir den Center Allen, der ist deutlich besser mit 80,1. Corbett mit 69,6 und Havenstein mit 81,7. So. Und die ist einfach durch die Bank gut. Also da ist keine Schwachstelle.
Richtig.
Edwards ist der schlechteste mit 67,5 und das ist immer noch gut, wenn man bedenkt, dass auf der rechten Seite der Offensive Line der Bengals, wenn man den Center mal da so mit zuzählt, zu der schlechteren Seite, dann hat da der Beste 51,4. Und wenn man ihn nicht dazu zählt, dann ist es Edinji mit 48,4. So, also das ist ein Riesengap zwischen diesen beiden Offensive Lines.
Du musst halt auch sagen, so wenn du ein starkes Tackle-Tandem hast und einen guten Center, die Guards kannst du halt am ehesten noch unterstützen. Und so ein Guard hat selten einen One-on-One. Dann kannst du halt, also, dass er einen direkten Gegenspieler hat.
Ja.
Dann kriegt er mal die Center-Hilfe. Und dann der Guard, der halt gerade Probleme hat, kriegt dann die Center-Hilfe und schon kannst du sozusagen sogar eine Schwachstelle überspielen.
Ja.
Und wenn deine ganze rechte Seite halt eine Schwachstelle ist, dann wird es schwierig.
Ja, und vor allem gegen diese Defensive Line, da kommen wir gleich dazu. So, also, da musst du neben Prince ja praktisch Sample stellen.
Richtig, und einen Fullback noch und dahinter. Fullback. So, und ich würde am liebsten wirklich, weil sonst das Ranking bei mir ist halt super eng, aber ich würde bei der Offensive Line am liebsten Minuspunkte verteilen.
Ja, das ist wirklich 51 Sacks in der Regular Season. Das ist lächerlich.
Das kann halt so ein Cam Newton Super Bowl hinterher werden, weil Joe Burrow durchgehend drei Leute im Gesicht hat.
Ja. Im Run-Block waren sie gar nicht so kacke. Da haben sie eine Winrate von, da sind sie auf Platz 10 in der Liga.
Mhm.
Aber Pass-Block-Winrate nur 49% auf Platz 30.
Ja.
So.
Die sind und jetzt die im Super Bowl. Rams,
ja. Obwohl die O-Line so wichtig ist. Und die Rams wiederum sind in Pass-Block-Winrate auf 1 mit 68%. Ja. Und im Run sogar laut der Statistik von ESPN ein bisschen schlechter, auf Platz 12. Aber das tut dir nichts zur Sache. Wir gehen hier gerade im Passing-Game und das wird ein Passing-Super Bowl.
Ja.
Da ist das deutlich wichtiger. Und das ist, Withworth ist, obwohl er wie alt, 40 ist?
Ja, aber
bester Pass-Blocking-Left-Tackle der Liga, was die Statistik angeht.
Hey.
Crazy. Nur 16 Pressures in 15 Spielen zugelassen.
Ja.
Das macht Prince an einem Tag.
Ja, richtig. So, das mal ist, so, das ist Prince gegen die Titans so ungefähr.
Ja. Da haben sie übrigens 94 Sack-Yards reinbekommen.
Ja.
In den Playoffs insgesamt, aber da 9 von den 12 Sacks gegen die Titans waren, war ein großer Anteil davon in diesem Spiel. Ja, das ist übrigens eine wilde Statistik, wenn man bedenkt, 51 Sacks zugelassen in der Regular Season, 370 Yards dadurch und 94 Yards bei 12 Sacks in den Playoffs. Also das waren doch noch alles Sacks mit sehr viel Raumverlust.
Ja, das war halt richtig. Und trotzdem haben sie einen Weg gefunden zu gewinnen.
Ja, und das macht, deswegen feiere ich die Bengals ja auch so sehr dieses Jahr.
Ja.
Okay, das war die Offense.
Ja, die Offense. Machen wir weiter mit der Defense. Defense-Line?
Ja.
Die Bengals spielen mit einer 4-3, das heißt, die haben meistens 4 Liner. Die Rams spielen mit einer 3-4 und jetzt ist halt die Frage.
Wo hast du von Miller und Floyd zugerechnet?
Genau.
Ich hier zu D-Line.
Ich habe es hier halb gerechnet.
Ja, okay. Ja, wir kriegen also, das hier schon irgendwie zurechtgewurschtelt.
Genau, weil das ist für mich jetzt so der Punkt, so, weil ich würde normalerweise jetzt ohne Floyd und Von Miller den Punkt für die Bengals geben, weil ich Sam Hubbard, DJ Reader, BJ Hill und Trey Hendrickson, die sind alle, also Trey Hendrickson ist eine gute 1, Sam Hubbard ist eine gute 2, DJ Reader ist ein überragender Nose und BJ Hill ist solide, den brauchst du halt da. Und da reicht mir ein Aaron Donald nicht aus, weil die anderen beiden sind für mich nur Filmmaterial. Greg Gaines und Sean Robinson sind okay.
In dem System funktionieren sie.
Genau, in dem sie System. Aber die würden wahrscheinlich in wenigen anderen NFL-Teams starten.
Das sind schwere Liner, die gegnerischen Teams dazu zwingen, nicht unbedingt 4 Leute auf Donald zu setzen.
Genau. So, aber da würde ich schon die Qualität von Sam Hubbard und Trey Hendrickson und DJ Reader, das sind die drei, wo ich sage, hey, die machen den Unterschied. Da würde ich den Punkt an die Bengals geben. Ich gebe den aber nicht an die Bengals, weil ich halt Von Miller und Leonard Floyd als Edge Rusher halt schon so sehe, dass sie halt wirklich rushen.
Du kannst sie halt nicht loslösen.
Genau.
Weil Von Miller und Leonard Floyd, wie wichtig sind sie im Pass-Rush und wie wichtig sind sie in der Pass-Coverage?
Genau.
So, allein wenn du das mal vergleichst, nein, die sind da, um zu rushen. Und ich würde sagen, Von Miller sowieso und Leonard Floyd vielleicht
auch.
So sind auch Pass-Rusher. Und ja, wegen den beiden sind sie Number One im Pass-Rush-Win-Rate. Sie sind auch Number One in Run-Block-Win-Rate. Das jetzt vielleicht nicht unbedingt wegen den beiden. Aber im Pass-Rush kannst du die beiden halt nicht wegdenken.
Genau.
Die sind ein wichtiger Bestandteil dieser Defensive Line, wenn es um den Pass Rush geht, wenn es darum geht, Druck auszuüben auf den gegnerischen Quarterback. Und sie spielen ja auch häufig wirklich mit dieser Five-Man-Front. Ja,
so, genau.
Das ist ja das System und das ist auch, da kommen wir später zu, warum die Bengals für die Bengals sogar gut sein könnte. Aber sie sind wichtiger Bestandteil dieser Defensive Line und da sind wir wieder bei dem Thema, es sind halt Edge Rusher.
Genau,
es sind Edge Rusher. Also, es sind keine Linebacker, es sind keine D-Liner, es sind keine Ends, es sind Edge Rusher.
Ja.
Und so würde ich sie hier bewerten. Und wenn man danach geht, dann ist das die krasseste Defensive Line der Liga, Punkt.
Danach, ja, ja.
Also wenn man sie da mit reinzählt, wie viel Druck du generieren kannst.
Und wie variabel du auch zeitgleich bist.
Ja.
Das darfst du ja auch nicht vergessen.
Ja, und wie wichtig der Punkt, also 12,5 Sacks für Aaron Donald. So viel Druck als Defensive Tackle im Pass Rush zu bringen, das ist schon krass.
Ja, und das Ding ist halt, was diese Defense Line der Rams halt noch krasser macht, ist das Mismatch, was sie haben werden gegen die O-Line der Bengals.
Ja.
Wobei so, das heißt, die Qualität der Rams, Edge Rusher und Defense Liner könnte noch viel mehr zur Geltung kommen. Selbst wenn Sam Hubbard und Trey Hendrickson 100% geben, kann es halt sein, dass sie halt gegen Withers und Havenstein nicht gut aussehen. Das ist ganz normal.
Ja. Aber selbst wenn ich das hier nicht mit einberechnen würde, sondern einfach nur stumpf das Spielermaterial vergleiche, gehe ich auch mit den Rams.
Ja. Also obwohl die D-Line der...
Die ist gut. Die ist gut. Die ist wirklich gut. Also die hat auch 42 Sacks in der Regular Season gehabt, aber die Rams hatten halt 50.
Ja.
Spielen halt auch aggressiv. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Die spielen schon so, die bringen schon auch Druck. Ne? Und dann kommst du natürlich auf mehr Sacks, lässt aber vielleicht auch mal den tiefen Pass zu.
Man muss dazu sagen, die Bengals spielen sogar manchmal, also relativ häufig, in einem Three-Man-Rush. Ja, dass sie halt wirklich nur mit drei Leuten rushen. Und da siehst du dann eine sozusagen... Wirklich Druck zu generieren, ist schon schwer.
Ja.
Ja.
Okay, aber wir sagen beide
Punkt.
Rams.
So, okay. Linebacker.
Linebacker. Linebacker ist so, das ist so die Schwachstelle in beiden Teams.
Definitiv. Ne?
Ich habe mal, CBS hat alle 46 Starter gerankt. Und sagen wir es mal so, die Linebacker kommen da nicht gut bei weg. Also es sind insgesamt 46 Spieler gerankt. Ich vielleicht noch einen Nickel-Cornerback oder so mit reingerechnet. Hilton zum Beispiel von den Bengals und deswegen 46 ist auch egal. Der erste gerankte Linebacker kommt auf Platz 29.
Logan Wilson.
Ja. Ah, natürlich.
Natürlich Logan Wilson.
Auch mit Abstand der beste Linebacker hier. Der nächste kommt auf 38. Das ist Ernest Johnson, der Rookie von den Rams.
Dann den finde ich auch gut.
Den finde ich auch gut, ja. Dann auf 40, Jermaine Pratt. So ein richtiger, ne, so klassischer Linebacker. Ja,
so ein Mike.
Genau, so ein Run-Stopper.
Ja.
Dann auf 42, Troy Reader von den Rams.
Auch den finde ich gut.
Mies in Coverage. Das könnte ein Problem werden.
Ja.
Weil nun mal da, wenn die mit 5 Mann rushen, auch irgendwo Lücken sind in der Mitte und dann hast du eine Quick-Pass-Offense.
Ja.
Der auf den muss man mal gucken. Der wird ein paar Pässe zulassen. Und Marcus Bailey, na gut, der ist gar nicht so oft drauf. Deswegen auch nur 44 gerankt, weil die Bengals unglaublich viel Nickel spielen. Und dann Hilton als Slot-Corner aufs Feld holen. Aber insgesamt die Linebacker, sagen wir es mal so, in beiden Teams nicht das Prunkstück.
Genau, der weakest point, so würde ich es einfach sagen. Aber hier gehe ich tatsächlich mit den Bengals, weil sie Logan Wilson haben. Und der individuell meiner Meinung nach da der beste Linebacker auf dem Feld ist. Ich gehe nur mit den Bengals, weil ich die Edge-Rusher jetzt sozusagen in der D-Line verbraucht habe.
Ja, ja, absolut. So habe ich es auch bewertet. Von Miller und Floyd habe ich auch jetzt zur D-Line gezählt und da ich sie nicht doppelt werten will.
Genau, das ist halt wirklich schwer.
Ja.
Aber
vom Spielertyp kannst du auch einen Von Miller oder einen Floyd halt nicht mit einem Bailey oder Wilson vergleichen, die hier Weak- und Strongside-Linebacker sind.
Genau, die
sind
wirklich klar, die wirklich, da gibt es noch wirklich einen Weak- und einen Strongside-Linebacker.
Ja, sind wirklich klassische Linebacker. Die sind vom Spielertyp näher an Troy Reader und Ernest Johnson.
Ja,
genau. Jones, sorry.
Jones
war richtig. Da sind sie näher dran.
Ja.
Punkt. Und bei den Rams muss ich jetzt sagen, ja, Jones gefällt mir, aber Rookie-Season ist manchmal zu aggressiv.
Ja.
So, muss noch ein bisschen dazulernen und gerade auf Linebacker ist auch viel Erfahrung. Ja, und Reader ist halt wirklich nicht gut in, nicht so gut in Coverage. Das könnte, wie gesagt, ein großes Problem werden. Deswegen gehe ich hier mit den Bengals und Wilson. Hätte er nicht mid-season so einen leichten Hänger gehabt. Ey, legitimer Pro Bowl-Kandidat.
Definitiv. Ja, nicht nur bei uns.
Nee, absolut.
Football, ins Football-Quark-Team des Jahres hat er es geschafft.
Völlig verdient.
Ja.
Okay. Defensive Backs.
Oh, da bin ich gespannt, wie du es siehst.
Oh ja, da habe ich mir aber auch schwer getan. Also erstmal finde ich es, erstmal Fun Fact vorweg. Der linke Cornerback im Depth Chart von ESPN, das sind Apple, der startet, Trey Waynes und Vernon Hargraves. Das sind alles drei ehemalige First-Round-Picks.
Die sich alle nicht durchgesetzt haben.
Apple, 2016, Runde 1, Pick 10 von den Giants. Hargraves, 2016, Runde 1, Pick 11 von Tampa Bay. Und Waynes, 2015, Runde 1, Pick 11, Minnesota Vikings. Fand ich irgendwie eine wilde Statistik.
Ist auch so.
Und ich finde es fast am wildesten, dass Eli Apple der Starter von den dreien ist.
Hätte ich vor der Saison nicht gedacht.
Nee, da hätte ich jetzt tatsächlich bei den dreien, so was ich in meinem Gedächtnis habe, was deren Leistung angeht, Trey Waynes gehabt. Der fand ich nicht so schlecht bei den Vikings.
Oh, ich hätte wahrscheinlich eher sogar Vernon Hargraves noch eine Chance gegeben.
Ja, weiß ich nicht. Ja.
Also was einfach, dass er eine Chance kriegt.
Alles drei, das ist so, ja. Das ist die Seite der Enttäuschung.
Ja, ja, wirklich. Aber Apple spielt gar nicht schlecht.
Er spielt okay.
So, mehr viel besser, als ich von ihm erwartet,
das, okay,
von ja. ihm erwartet hätte.
Ja, das ja. Aber ja. Es ist schon definitiv der Weak Spot in dieser Secondary.
Ja, definitiv.
Aber insgesamt ist es einfach close. Also ja. Laut PFF, Rams auf Platz 10, was die Secondary angeht, und die Bengals auf Platz 11.
Ja.
So, also die sind auch sehr nah beisammen. Hier ist nicht wirklich ein großer Unterschied auszumachen. Was mir gefällt, ist, dass die, oder anders gesagt, hier trifft halt relativ breit aufgestellt die Bengals gegen Superstar, Cornerback und Anhang.
Genau.
So, das ist hier das Ding. Jalen Ramsey kann dir jeden Spieler rausnehmen.
Ja.
So. Und er kann auch wirklich mitgehen. Er hatte 300 plus Snaps im Slot und Outside. Also den musst du nicht Outside lassen.
Ja.
Der geht mit. Der wird zwar die ganze Zeit bei Chase bleiben und Chase ist eh meistens Outside, aber er kann mitgehen. So, er ist fest einplanbar in dieser Defense. Er ist auch noch Top 10 in beiden Kategorien, sowohl Slot als auch Outside, und hat die höchste Coverage Grade von allen Cornerbacks.
Ja, er ist für mich auch der beste Cornerback der Liga.
So
das muss aber, ich jetzt leider mal so sagen.
Ja, ist so. Jalen Ramsey, Nummer 1 Cornerback der Liga. Punkt. Für mich auch. So, aber Awuzie hat die zweithöchste.
Mhm.
Den zweithöchsten.
Und das hat man nicht auf dem Schirm.
Ja, zweithöchsten Cornerback Grade, Coverage Grade, wie auch immer man das nennen will. Und wenn man dann bedenkt, dass Hilton auch noch der siebtbeste Slot-Cornerback ist und Apple okay für seine Verhältnisse, und dann auch noch berücksichtigt, dass die beiden Safeties wirklich gut sind. Also Von Bell ein richtig schöner Strong Safety, der auch mal hitten kann, und Jesse Bates, er hatte 15 Pass-Deflections. Drei mehr als jeder andere Safety. Ließ ein Passer-Rating zu von 42,3 bei Würfen in seine Zone. Da war nur Minka Fitzpatrick besser und der war irgendwie mal Cornerback.
Genau.
Und, so, und Jesse, das ist ein absoluter Coverage-Safety.
Ja, und Jesse Bates ist wahrscheinlich der beste Free-Safety der Liga.
Genau. Wenn ich das alles zusammenzähle, dann gefällt mir diese Secondary einfach unglaublich gut. Und wen haben denn die Rams? Ja, sie haben Jalen Ramsey. Ja, sie haben Nick Scott, der hat, also, und das ist jetzt nicht, oh mein Gott, Nick Scott ist super, sondern ja, der hat eine Lobby bei Rams-Fans.
Okay, der ist okay.
Genau, der hat eine Lobby bei Rams-Fans, war so ein Fanliebling, hat sich hochgekämpft, soll jetzt die Chance kriegen im Super Bowl. Wie auch immer, ne, kann gut hitten, aber das war's dann. Taylor Rapp.
Aber sie haben Eric Weddle irgendwo wieder hergeholt.
Ja, irgendwo vom Strand, Alter. Auf einmal ist der da wieder rumgelaufen.
Richtig, ne? Aber er spielt gut.
Ja, er spielt gut. Das ist halt, er spielt Safety, ist eine Position, die kannst du unglaublich gut mit Erfahrung spielen.
Ja.
Du beißt halt nicht auf den Pumpfake, und wenn der QB mit seinen Augen, der QB und Safety haben ja immer eine Connection. So, und wenn der QB die ganze Zeit mit den Augen irgendwo hinguckt und dann schnell wegdreht, Eric Weddle fällt auf so einen Scheiß nicht so schnell rein, wie ein junger Safety. Das ist sein Vorteil. Er darf ja auch nicht mal langsamer.
Ja,
also,
genau.
Also er darf auch wirklich nicht drauf reinfallen. Aber trotzdem ist Eric Weddle nicht Jesse Bates.
Ja.
Er war vielleicht mal auf einem Level, auf vielleicht eine etwas andere Art, aber er war auch mal einer der besten Safeties, aber
definitiv, ist
er
jetzt nicht mehr. Also das kann man auch so sagen.
Ja, ne, Eric Weddle war wirklich richtig gut. Jetzt ist er noch gut.
Ja.
Erfahren. Dann, ja, und wen hast du auf der anderen Seite von Jalen Ramsey? Darius Williams. Der ist okay. Der
das ist so ein typischer Rams-Spieler, finde ich. Also Rams-Spieler outside der Superstars. Der spielt okay, der macht auch seinen Job, der wurde für seine Fähigkeiten irgendwie gepickt oder ausgewählt, und der spielt okay.
Ja, aber was hat der für einen Scheißjob?
Ja.
Du weißt, du weißt vor jedem Spiel, die Gegner werden die ganze Zeit auf dein Dach scheißen.
Ja.
Weil der andere Cornerback ist Jalen Ramsey.
Genau.
So, da werfen wir einfach mal erstmal nicht hin. So, ja. Wir gucken erstmal, was macht Williams.
Richtig.
Verkackt so, er seine Coverage? Nee, hat er nicht. Jetzt gucken wir vielleicht mal zu Ramsey oder sonst wohin. Ne? Aber erstmal guckst du Williams an. Okay, verkackst du nicht. So, und deswegen wurde auch 14 Mal angeworfen gegen die Buccaneers. 9 Catches hat er zugelassen für 135 Yards.
Blöd.
Ja, so, also so ein Spiel kannst du halt von Darius Williams auch kriegen.
Ja.
So ein Spiel kannst du auch von Eli Apple kriegen. Aber ich glaube, die Bengals können schematisch halt mehr kompensieren.
Das glaube ich auch.
Weil sie einfach breiter aufgestellt sind.
Oder einfach mal mit 8 Mann in die Coverage gehen.
Deswegen Defensive Backs, Secondary für mich die Bengals.
Für mich auch.
Ja.
Für mich haben damit tatsächlich, und das hätte ich vorher nicht gedacht, die Bengals das Matchup-Duell gewonnen. Wo ich halt aber den größten Punkt sehe, da steht jetzt irgendwie 6-4 für mich für die Bengals. Aber die O-Line macht mir immer noch Bauchschmerzen. Der weakest Point ist halt so weak,
ja, ja,
dass die anderen sozusagen nicht zur Stärke werden können.
Was ist der schwächste Punkt bei deinen Positionen für die Rams?
Die Linebacker.
Mhm.
Und das ist ein Punkt, so ja, den können die durch Quick Passing, das können die Bengals eigentlich gut angreifen. Also glaube ich tatsächlich. Also ja. Troy Reader ist für mich der Spot, den sie angreifen sollten. Neben Darius Williams. So, und die du auch gut angreifen kannst. Also ich glaube, dass Burrow es schaffen kann, eine Offense aufs Feld zu bringen, die läuft, die punkten wird mit der Zeit. So, das glaube ich. Hoffe ich auch, damit es ein interessantes Spiel wird. Aber dieses Spiel es kann halt auch einfach ein Shootout für die Rams werden. Weil die Defense so einen Bezug zu, so einen Zug auf Burrow kriegt, dass man einfach sagt, fuck. So, hier kann nichts funktionieren, weil Burrow nur am Weglaufen ist.
Gut, dass er der zweit- oder drittbeste Quarterback gegen den Blitz ist.
Ja, Stafford ist der Beste.
Ja,
aber das wiederum kann halt wieder Stafford hat so gut wie keine Three-Man-Rushes dieses Jahr gesehen. Und es hat gezeigt, dass er halt sozusagen, dass man gegen ihn nicht blitzen sollte, weil er darauf sehr gut reagiert. Aber die Bengals haben halt auch gezeigt, dass sie halt oft auch nicht blitzen müssen. Mit 8 Mann in die Coverage gehen, nur auf einen Three-Man-Rush oder einen Four-Man-Rush sich verlassen. Die müssen halt sozusagen die D-Line der Bengals muss absteppen. Ein gutes Spiel von Trey Hendrickson und Sam Hubbard reicht nicht aus. Es muss ein sehr gutes sein.
Wird spannend. Das sind immer so Nuancen, hat noch nie gegen einen Dreiman-Rush gespielt. Dafür ist er der beste Quarterback gegen Cover 1 und einer der besten gegen Cover 3. Bengals spielen nur Cover 1 und Cover 3. Das wird spannend.
Die Bengals werden ihm nicht keine Man-Coverage zeigen. Sie spielen normalerweise gerne Single High mit Jesse Bates als tiefen Safety.
Mhm.
Haben sie aber beispielsweise auch gegen Mahomes dann irgendwann nicht mehr gemacht.
Ja, noch mehr spielen sie Cover 3 tatsächlich.
Ja.
Aber, so um nochmal auf den Weakspot zurückzukommen, also du hast deinen Weakspot bei den Rams, sind die zwei Linebacker, die man irgendwie schematisch kompensieren kann und sind halt zwei Dudes. Und bei den Bengals ist halt
die Weakspot,
fünf Leute, O-Line und über die geht alles.
Richtig, über die geht alles. So, das ist kein Weakspot, das ist so ein ganzes Loch.
Ja, aber sie sind trotzdem in den Super Bowl gekommen. Das darf man nicht vergessen. Mein Endstand, deiner war 6-4 für die Bengals, meiner 6-4 für die Rams. Ach, was ist aus dem Harmonie-Podcast geworden, Tom?
Das ist immer noch ein Harmonie-Podcast, schon sehr dicht beieinander.
Ja, das sind zumindest die gleichen Zahlen.
Ja, und Punkt anders, dann hätten wir den gleichen Rekord.
Und liegt irgendwo am Tight End, glaube ich.
Ja,
das war so genau, Münzwurf beim Tight End.
Ja, also von daher.
Okay. So, dann würde ich sagen, kommen wir zu Key Matchups, Gameplan und Prediction. Was ist dein oder sind deine Key Matchups für dieses Spiel?
O-Line Pass Block der Bengals.
Offensichtlich. Offensichtlich.
Gegen Pass Rush der Rams.
Ja.
Das ist für mich das Key Matchup.
Ich meine, die drittmeisten Sacks gegen die meisten Sacks zugelassen.
Ja, und das im Super Bowl. Das ist schon krass. Normalerweise ist das so ein Ding, wenn du eine Prediction vorbereitest, so. Ja, okay, dann setze ich wohl auf die Rams.
Ja.
Dann finde ich das Duell Chase gegen Ramsey unglaublich spannend.
Das wird einfach nice anzuschauen.
Genau, es wird einfach ein cooles Battle werden.
Ja. Da gehe ich tatsächlich, da ist mein Key-Matchup. Die beiden habe ich extra mal ausgeklammert. Und meine Key-Matchup sind hier der jeweilige Nummer 2 Wide Receiver gegen den jeweiligen Nummer 2 Cornerback. Glaubt, das wird richtig spannend. T. Higgins gegen Darius Williams.
Higgins kann halt gegen Williams eventuell dominieren.
Ja, genau. Das ist halt das Ding, weil Higgins ist halt auch eine Number One. Ja. Und Ramsey wird definitiv Chase covern, machen wir uns nichts vor. Das heißt, T. Higgins kann hier auf jeden Fall ein 100-Yard-Game performen. Mhm. Und da mache ich mir, also da mache ich mir ein bisschen Sorgen für die Rams, was Williams angeht. Und was OBJ angeht, ja gut, der spielt halt gegen Eli Apple.
Ja. Ne, so gesehen. Die kennen sich sogar noch aus Giants-Zeiten.
Ja. Ich meine, ich glaube nicht, stimmt, ich glaube nicht, dass die Bengals viel Cover One spielen werden. Gerade weil Stafford halt auch so gut gegen die Cover One ist. Und die Frage ist halt hier, und das ist wiederum der Vorteil für die Bengals, sie können es besser kompensieren, weil sie haben Mike Hilton und sie haben Avusier. So. Jetzt ist die Frage, wer covert Cooper Kupp? Wenn er im Slot steht, geht Avusier mit? Glaube ich nicht, weil Hilton ist auch gut. Das heißt, wenn er im Slot spielt, kann es durchaus sein, dass Hilton über Kupp geht. Hm. Wenn es denn ein Man ist. Das würde bedeuten, Avusier ist frei. Das heißt, Avusier könnte OBJ nehmen. Und dann haben wir aber das Problem, dass Eli Apple den Speedstar Van Jefferson covern muss. Also Eli Apple ist für mich hier der Knackpunkt in dieser Geschichte.
Keine Frage. Ich glaube ja, dass die Bengals nicht blitzen und mindestens 7 Mann in der Coverage haben, wenn nicht 8, und Cooper Kupp doppeln. Und das kannst du nur machen, wenn du mit 7 singst und wenn mit 8 sowieso. Aber ich glaube, dass sie halt sozusagen aufs Blitzen verzichten und Cooper Kupp doppeln und so vielleicht mal ein Big Play zulassen, aber sozusagen den Motor erstmal ins Stottern bringen, der Rams.
Ja, so eine schöne Bracket-Geschichte. Ja. Bracket bedeutet in dem Fall dann, du hast ja schon angesprochen, dass Slots viel Spiel haben.
Ja.
Sowohl nach links und nach rechts, da ist keine Sideline. Und dann stellst du halt den Cornerback outside. Normalerweise, wenn du Man spielst, stehst du inside, weil du willst inside wegnehmen. So, dann stellst du aber den Corner outside und den Safety over top inside. Und so nimmst du den Spieler gut raus. Und mit Jesse Bates kannst du das auch machen. So, und dann machst du die Kombi Hilton und Bates, wenn Kupp im Slot ist. Avusier geht über OBJ. Ja, und ich meine, Eli Apple muss Van Jefferson covern können. Ich meine, es ist der Nummer 3 Receiver und du musst als Nummer 2 Corner den Nummer 3 Receiver covern können.
Eben.
Aber das ist für mich hier, das wird spannend. Also Chase Ramsey sowieso, aber wie sie dann mit den anderen starken Receivern umgehen werden.
Was ich auch spannend finde, also ich habe auch schon überlegt, warum nehmen sie nicht Pratt einfach auch raus? Warum spielen sie nicht durchgehend mit Mike Hilton? Dass du halt nur mit einem klassischen Linebacker spielst, mit Logan Wilson. Und dann halt sozusagen Mike Pratt halt sagst, hey, come on, wir brauchen mehr Coverage. Also holst du halt Mike Hilton, durchgehst aufs Feld. Und dann kannst du in einem Foreman Rush spielen, hast einen Linebacker und den Rest schickst du in Coverage und hast ganz klare, schnelle Secondary-Spieler.
Na gut, Mike Hilton ist ja sowieso fast durchgehend wahrscheinlich auf dem Feld. Weil wenn sie viel Nickel spielen, dann ist ja erstmal Bailey runter. Und dann wäre die Frage, wenn sie jetzt auch noch Pratt runternehmen.
Ja, ich spiele mit einem klassischen Linebacker und das ist Logan Wilson.
Genau, und dann ist die Frage, wen holen sie für Pratt drauf? Weil Hilton wird drauf sein für Bailey als Nickel. Ja. Ne, aber dann ist die Frage, wen holen sie für Pratt? Und dann haben sie aber, und das ist halt jetzt der Vorteil, ich meine, Vernon Hargreaves hat keinen guten Coverage Grade, das klingt falsch, egal. Aber das, weißt du, was ich meine? Trey Waynes hat wahrscheinlich nicht viel gespielt, also, aber trotzdem besser als ein Pratt in Coverage. Ja. So, und ich meine, dann ist die Frage, wie viel traust du deiner Front zu im Run-Stop ohne wirklich einen Run-Stopper dahinter und nur Logan Wilson? Aber ich finde Hill und Reader gut.
Genau, also ich gerade Reader, mit Reader kannst du sowas machen und die Guards.
In der Lobby.
Definitiv. Und die Guards der Rams, also wenn diese Offense-Line einen Schwachpunkt hat, dann sind es die beiden Guards. Mhm. So, und die Tackle sind auch mit Hubbard und Hendrickson irgendwo doch beschäftigt. Die werden da auch, das ist ein gutes Duell, wo ich Vorteile für die Rams sehe. Aber die Guards sehe ich jetzt, also BJ Hill und DJ Reader, sehe ich jetzt nicht im Nachteil gegen die Guards und Interior, egal wie gut ich Allen als Center finde.
Ja, und dann sind wir halt auch schon bei meinem dritten Key-Matchup. Die Rams müssen auch erstmal ein Run-Game etablieren, ne? Also genau, natürlich, wenn die Bengals das machen und da irgendwie x Cornerbacks rumlaufen lassen auf dem Feld oder ihren dritten Safety raufholen oder was auch immer, dann sind sie anfällig gegen den Run. Aber das gegnerische Team ist nicht dafür bekannt, laufen zu können.
Richtig, und das will ich doch erstmal sehen.
Genau, und dann kannst du es ja ausprobieren. Und wenn du siehst, okay, sie holen jetzt doch irgendwie Yards mit Eckers und Michel, dann ist es ja kein Riesenaufwand, den Linebacker wieder aufs Feld zu holen, Pratt, und da noch den halt den Run supporten zu lassen. Also das passt schon. Von Bell kannst du halt auch mal als Linebacker unten hinstellen.
Richtig. So. Und du musst halt sehen, also McVay hat jetzt zu lange an den Early Down Runs festgehalten. Du kannst ja auch wirklich dann halt sagen, ja okay, Early Downs, lässt du Pratt drauf und danach nimmst du ihn runter.
Ja. Ja, genau.
Also das kann ja ein Gameplan für die Bengals sein, der funktioniert.
Unterschiedliche Packages und dann let's go. Ja.
Ne, was ich halt, wo ich halt wirklich Probleme sehe, ist, wie stoppen die Bengals den Pass Rush der Rams?
Gar nicht.
Ja.
Aber müssen sie vielleicht auch nicht. Hab was Interessantes vorher gelesen, und zwar ist der Keyspieler Sean Robinson. Wenn der auf dem Feld ist, dann ist es immer eine Five-Man-Front.
Mhm.
So. Das heißt aber natürlich, das klingt jetzt erstmal wirklich wie ein Albtraum für die O-Line, wo alle so denken, oh mein Gott, wie kann das denn gut gehen? Ja, aber das heißt natürlich auch, dass da die Räume hinter frei sind. Und jetzt, wenn man dann bedenkt, und das ist ja dein X-Faktor gewesen, ihr Reader, dass der nicht gut in der Coverage ist, wenn du mit 5 Leuten kommst, dann ist da auch was frei dahinter.
Ja, klar.
Und wenn du dann auch noch eine Offense hast, die über kurze Pässe geht, also genau diese Zonen hinter der Line bespielt, die Hookzone, die Curlzone, die sind dann halt frei. Und so holst du immer wieder Yards, immer wieder Yards. Also gesehen.
Du musst aber zum Werfen kommen und da sehe ich ja das Problem.
Ja, genau. Aber dann hast du noch einen Quarterback, der immens gut mit Druck umgehen kann, mit dem Blitz umgehen kann, einen schnellen Release hat. Dann kann das funktionieren. Natürlich wird es schwierig, aber das könnte hier der Weg sein, wie die Bengals das schaffen können. Gerade weil die Rams vielleicht zu aggressiv spielen. Ne? Mhm. Oder was heißt zu aggressiv? Einfach mit vielen Leuten vorne stehen. Ja. Das heißt ja noch nicht mal, dass sie die Welt losschicken zum Blitzen. Das ist einfach deren Schema in dem Fall.
Ich glaube, in dem Fall werden die Bengals einfach, ich glaube auch, dass sie das so machen werden, wie du es gesagt hast, aber auch einfach keine schöne Offense aufs Feld legen. Aber sie müssen dreckig spielen, sie müssen so eklig spielen, sie müssen sich wie so ein Eichhörnchen von Yards ernähren und die Regelmäßigkeit bringen. Und dann ist das vielleicht nicht schön anzusehen. Ich glaube allgemein, vielleicht wird es kein schön anzusehen nach Super Bowl werden. Aber es kann ein richtig spannender Super Bowl werden.
Das Problem wird, wenn die Rams es schaffen, die Big Plays zu etablieren.
Ja, genau.
Also wenn sie es wirklich schaffen, hier ein tiefer Ball auf Van Jefferson, hier ein tiefer Ball auf Cooper Kupp, dann wird es schwierig, weil ich glaube, die Bengals schaffen es wirklich nur über diese kurzen Pässe. Und dann kannst du da nicht mithalten. Ja. Weil wenn Burrow gegen die Front auf einmal einen 7-Drop, also 7 Schritte zurück macht, was bedeutet, der geht tief. Ne? Nein, die Zeit hat er nicht.
Ja.
Die Zeit hat er nicht. Also es wird nur über die Quick Passes gehen, sehr wahrscheinlich. Und dann dürfen die Rams es halt nicht schaffen, die Big Plays zu etablieren, weil dann könnten die Rams denen dann doch davonlaufen.
Richtig. Also ich glaube, wenn die Rams in dem Fall wirklich mal mit 2 Touchdowns führen, dann wird es eklig.
Ja. Und weißt du, wer hier jetzt ein richtig krasser Keyspieler werden könnte? Tyler Boyd. Könnte richtig entscheidend werden. Der würde hier richtig gut reinpassen. Schön die Mitte bespielen als Slot. Na, und die Rams lassen die 7 meisten Punkte zu gegen Quick Pass Offense. Mhm. Und die Bengals machen die 4 meisten als Quick Pass Offense. Also na, das könnte ein Ding sein. Und Tyler Boyd 100 Yards, so, wenn er das, das könnten cool. Wir gut hypen. Das wäre Material für uns.
Das wäre definitiv Material für uns. Überleg mal, Logan Wilson ficken Pick 6 gegen Stafford.
Logan Wilson stoppt alleine den Run. Die anderen beiden Linebacker sind gar nicht auf dem Feld.
Ja.
Ja, und Tyler Boyd macht 100 plus Yards.
Ey, also dann wird unser Football-Podcast hier auf jeden Fall Fame.
Ja, und DJ Reader, der muss auch noch irgendwas Krasses machen. Ja. Die Running Backs der Rams haben zusammen minus 3 Yards, weil DJ Reader sie immer von Ross tackelt oder an der Line stoppt. Ja, das wäre schon crazy. Ja, und die Defense, wie gesagt, ey, Bengals, mehr Zone-Coverage, weniger Man.
Naja, sie haben in den letzten Spielen schon...
Haben sie eh gemacht.
Genau,
aber, haben sie eh schon gemacht. Wenn ich die Identität der Bengals runterbrechen müsste, dann würde ich sagen Cover 3 und Cover 1.
Ja, aber das ist Cover 3. Genau, aber es ist halt tatsächlich nicht mehr so.
Ja, es ist jetzt, also statistisch schon tatsächlich, aber es ist halt die NFL.
Genau,
das Playbook ist dicker als Cover 1 und Cover 3.
So, also sie werden gegen Stafford nicht mehr spielen.
So, und
kann
wenn,
ich mir nicht vorstellen.
Und wenn Cover 6 funktioniert, spielen sie halt Cover 6. Es ist ja nicht so, dass die das nicht können.
Ja.
Und es ist nicht so, dass sie das nicht im Playbook hätten. Aber ich würde trotzdem halt hier und da mal eine Bracket auf Cooper Kupp. Ne? Also so ein Man mit einstreuen. Ja.
Ja, aber das ist ja schon eine Bracket, ist ja schon eine Double Coverage in Man.
In Man aber.
Genau,
also, aber in, so in eine, Man.
Ja, also keine klassische One-on-One-Man.
Sagen wir es mal so, die Coaches, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, wie heißt der DC? Anarumo?
Ja, genau, irgendwie so.
Ja, die werden auf jeden Fall ihren Gameplan nicht verraten, aber sie haben genug.
Anarumo.
Sie haben genug Spielermaterial, um da sehr kreativ zu werden, weil diese Secondary hat Tiefe.
Ja.
Okay.
Also wer glaubst du gewinnt jetzt?
Ja, was müssen denn die Rams machen? Erstmal, wir haben jetzt viel über gesprochen, was die Bengals machen müssen.
Ja, die Rams müssen ganz klar die Big Plays forcieren. Sie müssen OBJ ins Spiel kriegen.
Ja.
So. Ja. Also natürlich Cooper Kupp ist der Motor, aber OBJ ist sozusagen der Spieler, der für mich den Unterschied ausmacht.
Ja. Und sie müssen Stafford einfach vertrauen in diesem Spiel.
Genau. Das
ist so heiß in den Playoffs. Der hat die Spiel am Ende entschieden.
Aber Stafford darf auch nicht irgendwelche zu risky Plays riskieren und auf einmal einen Pick 6 schmeißen. Das kann ja halt in einem Super Bowl echt das Genick brechen.
Ja, ja, auf jeden
Fall. Die meisten Pick 6 in der Regular Season geschmissen. Darauf gebe ich jetzt erstmal nicht so viel, weil ob es ein Pick 6 wird oder einfach nur eine Interception ist auch manchmal ein bisschen Glück. Aber wir werden es sehen. So, ich sage aber, OBJ ist in dem Fall der Schlüsselspieler, den sie ins Spiel kriegen müssen. Stafford darf natürlich keine Fehler machen. Und alles startet an der Front. Sowohl Offense Line als auch Defense Line müssen beide dominieren.
Ja. Und wenn sie das tun.
Dann gewinnen die Rams.
Ja, und das
ist, so, das
und
das ist halt ist, so, also das ist halt so, die Rams haben das Ceiling, um hoch zu gewinnen, aber können auch grinden. Die Bengals müssen grinden und ich glaube nicht, dass sie eine Chance hätten, hoch zu gewinnen.
Genau. Dieses Spiel wird dann allein auf Scrimmage entschieden, deswegen tippe ich hier auf die Rams. Stafford hat irgendwie Momentum am Laufen. Also all die Picks, die er in der Regular Season geschmissen hat, hat man das Gefühl, die schmeißt er hier nicht. Und ich glaube, der eine Pick, den er hatte, war ein Tipped Ball. Also kann man ihm nicht mal so richtig ankreiden. Und am Ende werden es die Big Plays sein, die ihr das Spiel entscheiden, die sie machen. Eli Apple wird geburnt. Und ich habe ja nochmal erst 61 auf 61 gerankt von 96 Cornerbacks in Coverage Grade und 33. in zugelassenem Passer Rating. Das ist für ihn okay.
Ja, für ihn ist es besser, als ich gedacht hätte. Ja. So,
aber OBJ wird ihn finden.
Ja, OBJ kennt ihn halt, wie gesagt.
Ja, kennt ihn. Van Jefferson wird ihn finden. Ja. Also ich glaube, Big Plays, Line of Scrimmage entscheidet das Spiel und Big Plays sind der X-Faktor. Ja. Aber Big Plays, der Rams.
Ja. Ja. Ich gehe vollkommen mit dir, dass ich sage, die Rams sind der Favorit. Und die Rams gewinnen im Normalfall, wenn dieses Spiel normal läuft und alles sozusagen seinen Gang geht, so wie man sich das denkt, gewinnen die Rams. Ich tippe jetzt.
Da kommt aber ein Aber.
Ich tippe auf die Bengals. Ich tippe nicht gegen das Football-Quark-Team.
Nur um klarzustellen, ich bin für die Bengals. Gönne Stafford, aber bin für die Bengals. Aber ich tippe auf die Rams. Und dann könnte ich wenigstens sagen, mein Super Bowl-Tipp hat hingehauen.
Ja, genau. Also das ist auch vollkommen richtig und konsequent, dass du die Rams nimmst. Ich gönne es Stafford auch. Ich gönne es auch den Rams, dass sie gewinnen. Das ist ja das Schöne als neutraler Fan, dass man einfach mal sagen kann hier. Also ich finde, es gibt hier echt, dass ich sage, hey, es sind beides sympathische Teams auf ihre Art und Weise. Ich möchte aber, dass das Football-Quark-Team den Super Bowl holt. Also, und ich finde die Storyline halt einfach, wie cool ist, cool wird Joe Burrow wirklich mit seiner Zigarre da stehen.
Hey, Philadelphia-Fans, cool. Gibt sofort eure Hundemasken her, das sind die Underdogs.
Ja,
die
genau,
Bengals sind die Underdogs.
Ja,
jetzt nicht mehr, also so wie sie performt haben, aber vor der Season, so, wenn man das mal berücksichtigt. Das ist crazy. Und das sympathischere Team sind auf jeden Fall die Bengals. Ich mag so Small-Market-Teams, wenn die da eine krasse Performance hinlegen.
Ja, das ist schon cool.
Und ja, die LA Rams, so habe ich keinen Bezug zu. Sind immer eins der schlechtesten Teams, wenn es um Homefield Advantage geht und so weiter. Also ist wohl so ein LA-Ding scheinbar. Die Franchise ist mir jetzt nicht sonderlich sympathisch, aber einzelne Spieler bei den Rams sind mir sehr sympathisch.
Genau.
Also ich habe zu den Rams eine neutrale Meinung und die Bengals mag ich. Also von daher bin ich für die Bengals, aber ich tippe auf die Rams und mich würde es unfassbar freuen für Matthew Stafford.
Ja, deswegen, ich würde sagen, ey, wenn euch diese Folge gefallen hat, bewertet uns bei Spotify, sagt all euren Football-Freunden und Freundinnen. Und das letzte Wort hat, wie immer, Tobias Dannenberg.
Schon ironisch, wenn man als Chargers-Fans ein Fan von Homefield Advantage spricht. Ne?
Ja, das erwähnst du normalerweise nie.
Ja, naja. Wird auf jeden Fall ein mega Super Bowl. Ich freue mich drauf.
Hat man das jemals vor einem Super Bowl gesagt? Nö, das Spiel wird nur so Durchschnitt.
Naja, das vielleicht schon, dass ein Spieldurchschnitt wird, dass es kein tolles Spiel wird. Also der letzte Rams Super Bowl, das war, weiß Gott, kein schönes Spiel.
Da ist man aber von einem Highscoring-Game ausgegangen und jeder hat dann sich gewundert, fuck
ass. Was ist denn das hier? Ja, okay. Genau. Aber was ist denn das hier? Aber also man kann schon auch mal sagen, Super Bowl kann Kacke werden, aber man freut sich natürlich trotzdem immer drauf. Ne? Also es ist einfach ein Feiertag. Fertig. Ne? Also, euch viel Spaß beim Super Bowl gucken. Wir sind mega dankbar, dass ihr uns durch diese Season begleitet habt. Oder dass wir euch durch diese Season begleiten durften.
Genau.
Und wir würden uns freuen, wenn wir das weitermachen dürfen, oder? Folgt uns dafür auf Social Media Kanälen. Gebt uns ein Rating auf Spotify.
Sagt es euren Freunden. Sagt es euren Freunden.
Teilt uns. Ja, was auch immer. Wir freuen uns über alles. Schreibt uns wegen der GFL-Folge, die ansteht. Und das war's von meiner Seite. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschö.